Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Herzlich willkommen.
Mach Platz, ich bin der Landvogt.
Dennis, altes Haus, wir haben uns ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wie das geht's dir? Wahr.
Ich glaube sieben Wochen oder so.
Das kann echt gut sein.
Das ja, muss eigentlich, ne? Vier Wochen Anfang, im April, jetzt zwei Wochen.
Ja, Mann,
das
könnte dann. Stimmt.
Ja, wir müssen ja erstmal wieder reinfinden. Ich meine, ich hatte ja gerade schon Sparringspartner zum Warm-up.
Stimmt, das mit Guess gerade aufgenommen vor
haben
mir.
Wir schon mit Onkel Guess eine liebe, nette Episode aufgenommen. Und jetzt geht's hier frisch rein in Kindheit und Jugenderinnerung.
Oh ja.
Das ist ein richtig sentimentales Episödchen.
Ich bin mal gespannt, wer das Sample erkannt hat, ja? Und jetzt mit deinem Hinweis, also wahrscheinlich kommen jetzt immer mehr Leute drauf. Ich kann es ja nochmal kurz einspielen. Es handelt sich nicht um eine Shaw Brothers Schlägerei.
Also ich würde sagen, du zählst jetzt nochmal bis 4 oder 5. Und wer es dann noch nicht weiß, der ist auch wirklich verloren.
Was meinst du? 4 bis 5?
Das andere Sample.
Ach, die 1, 2, 3, 4 meinst du? Ja, ja. Stimmt.
So, und wer es jetzt nicht weiß, da ist auch nicht mehr zu helfen.
Ja, dann passt ja das hier.
Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.
Davon bin ich überzeugt.
Ja.
Ja, leider nicht so wahnsinnig vollgepacktes Sampleboard, aber ey, immerhin, ja, wir nähern uns langsam, weil bei den Filmen, die wir jetzt mitgebracht haben oder das Thema, was wir mitgebracht haben, da bieten sich eigentlich ja vor allem in der Synchronfassung Samples ohne Ende an. Also wir nähern uns, ja. Und wir haben nicht nur 4 Filme mitgebracht. Nee? Auch keine 30? 6, was wir ja oft bei einem Thema haben. Dennis 3, Ecke 3.
Wir hätten auch keine 30 geschafft, denn so viele haben sie gar nicht zusammen gemacht.
Stimmt.
Sind nur 19, glaube ich, ne?
Ja, wir hatten ja extra mal zusammengetragen. Ich hatte, du hast ja schon erwähnt, ja, Kindheit und Jugend. Bei mir auch unglaublich viel Nostalgiefaktor dabei. Wir kommen auf 18 Filme. Und die Rede ist von, komm mal raus, hau raus.
Bud Spencer und Terence Hill.
Jawohl. War ja klar, dass wir uns auch das Thema mal schnappen. Aber es ist eine coole Menge, ja, 18 Filme, 6 pro Episode. Wer weiß, ja, mal schauen.
Da könnte man auf Ideen kommen. Wer weiß, wer weiß.
Ah, Dennis, erzähl mal. Wie ist genau dein Verhältnis zu Bud Spencer und Terence Hill Filmen?
Also ich glaube, es gibt keine Beziehung in meinem Leben, außer die zu meinen Eltern, die länger zurückreicht. Ich glaube, da kommen auch keine Kumpels mit. Aber es gibt zwar schon Kumpels, die kenne ich seit Kindertagen, aber so die Bud Spencer und Terence Hill Beziehung, die reicht schon sehr, sehr weit zurück. Und für meine Eltern reicht die sogar noch weiter zurück, denn die mussten die ganzen Filme schon mit meinem deutlich älteren Cousin vorher gucken und mit meinem Patenonkel auch schon. Das heißt, ich war quasi schon die dritte Generation an Bud Spencer und Terence Hill Filmen Guckenden, mit der meine Eltern das gucken mussten. Und die selber haben es natürlich vorher in den 70ern und so auch schon gesehen. Und dann, ja, in den 80ern mit dem ersten, in den 90ern dann mit den nächsten beiden. Und ich weiß gar nicht genau vom Alter her, wann ich meine ersten gesehen habe, aber es war definitiv kurz oder um so die Einschulung mit 6 und 7 rum. Also es war vermutlich, ich kenne die FSK-Freigaben gar nicht so genau, vermutlich zu früh. Aber es war als Kind so unfassbar lustig. Und wir haben dann, am Anfang habe ich sie dann immer mit meinen Eltern geguckt. Meistens liefen die ja so auf Kabel 1 oder so. Wir hatten aber auch immer schon irgendwie ein paar Videokassetten davon oder das dann mal vom Fernsehen auf eine Videokassette aufgenommen Und mit dem besagten älteren Cousin habe ich das dann auch in Folgejahren dann mal irgendwie, wenn der bei uns übernachtet hat oder dann noch ein jetziger Kumpel von mir dazu kam, wir waren dann meistens oft immer zu dritt, dann gab es die auch mal im Dreierpack, dass wir uns dann zu dritt reingezogen haben. Irgendwann haben wir auch mal irgend so einen Übernachtungsabend irgendwo in so einem Gartenhaus, in so einer Gartenhütte bei irgendwem gemacht. Da haben wir dann, glaube ich, auch ein oder zwei vorher noch geguckt. Also das war irgendwie immer ein Thema. Ich habe die Filme unzählige Male gesehen. Also ich kann gar nicht sagen, wie oft. Das müsste auf jeden Fall zweistellig sein bei den Klassikern, so nenne ich sie mal. Also so die gängigen Filme, von denen heute auch ein paar kommen, die habe ich so oft gesehen.
Und du kannst auch, ich hatte dich ja vorhin gefragt, du kannst auch teilweise mitsprechen, ja?
Ja, also ich kann teilweise mitsprechen, vor allem wenn sie laufen, kann ich mitsprechen. Ich freue mich, wiederkehrende Charaktere zu sehen. So ein Typ, den haben wir immer nur den Zähnespucker genannt, weil dem fallen halt immer die Zähne aus dem Mund. Der spielt heute auch in einem Film mit den ich glaube über mindestens in einem, ich glaube sogar in zwei mit, den wir dabei haben. Und auch die Solo-Filme von den beiden auch gerne geguckt, natürlich als in meinem Alter war dann natürlich hier das auch das Lucky Luke-Ding irgendwie präsent, weil ich hatte die ganzen Lucky Luke-Comics und als es dann hieß, Terence Hill ist Lucky Luke, oh mein Gott.
Ja, den habe ich dann noch sogar noch im Kino gesehen. Ja, ich meine Troublemaker auch. Mhm. Für den Rest war ich natürlich schon viel zu jung. Ja, ist alles an mir im Kino. Also ich habe sie dann auch im Fernsehen gesehen, meine Brüder und ich habe ja zwei jüngere Brüder und ich sind da voll natürlich drauf abgefahren. Meine Eltern waren damit leider gar nicht sozialisiert, ja, meine Mutter fand das, glaube ich, zu blöd. Ich weiß gar nicht, ob ich es mal erwähnt hatte. Meine Mutter hatte eine Regalreihe mit aus dem Fernsehen aufgenommenen VHS-Kassetten und die hatte sowas wie Ingmar Bergmann, Siebente Siegel zum Beispiel, ja, oder Haus der Spiele und keine Ahnung, die war halt, oder Akira Kurosawa und so weiter, sowas hatte die halt. Eigentlich auch ein geiler Einfluss, hätte ich die damals geguckt. Ja. Ich wollte halt so die hatten es ja schon mal, ja, ich wollte die Ken-Group Actionfilme und A-Team und Knight Rider und eben Bud Spencer und Terence Hill und wir drei Jungs waren ja dann Judo-Verein und da wurde halt auch ab und zu dann im Camp sowas geguckt und dann haben wir natürlich uns danach, jetzt nicht ernst, aber geschlagen ohne Ende. Das war natürlich immer das absolute Highlight, Alter.
Hast du auch den Dampfhammer ausprobiert, Robert Spencer?
Bung. Ja, Mann.
Das ist so herrlich.
Ja, Mann. Aber ich habe die nicht so häufig gesehen wie du. Ich habe ja dann irgendwann mal angefangen zu dokumentieren, was ich überhaupt geguckt habe in meinem Leben. Und da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, wie oft ich da manchen Film gesehen habe. Ich würde aber behaupten, mehr als 5-mal trifft auf keinen der Filme damals zu. Also ich glaube, dass ich die rechte und die linke Hand des Teufels so am meisten damals geguckt habe, weil der auch ziemlich häufig im Fernsehen lief und da dann halt immer, wenn ich es mitbekommen habe, bei jeder Gelegenheit nach Möglichkeit. Und nur ganz kurz, du hast es ja mit FSK-Freigabe angesprochen. Hatte ich auch erst vor kurzem die Diskussion mit meinem Bruder, der ja einen 7-jährigen Sohn hat. Und der Sprung in der FSK-Klasse ist natürlich riesig, wa? 6 und dann 12. Also wir hatten die Diskussion, weil Star Wars Episode 1 ist ja FSK 6 freigegeben und Episode 2 und 3 dann jeweils 12. Und gibt's halt immer Diskussionen. Also da sind ein paar Stufen dazwischen, wären, glaube ich, nicht so schlecht, vor allem für die Kiddies in dem Alter. Ja, also ich halte auch einiges für 6 oder darunter deutlich zu früh, aber ich denke, mit 8, 9 kann man heutzutage schon auch das eine oder andere gucken, was eigentlich nur eine 12-Freigabe hat.
Ja. Dafür ist zwischen 16 und 18 dann irgendwie wieder so fein, wo ich den Unterschied mittlerweile sehe ich den Unterschied da nicht mehr so, weil die Leute sind meistens mit 16 sind dann in der Regel fast genauso weit wie mit 18. Also da tut sich nicht mehr so krass viel.
Voll. es gibt ja viele, die wollen, dass man ab dem Alter schon wählen kann. Ja, also ja. Dann sollte man
dann
sich
muss
auch
ich auch Terrifier sehen dürfen. Sonst kann genau. Ich nicht wählen. Sonst kann ich nicht wählen.
Tut und 40 leid. Tonnen Blut.
Ja. Wenn ich Terrifier nicht gesehen habe, kann ich nicht wählen gehen. Wenn ich nicht weiß, wie das Böse aussieht. Obwohl, ja, der Terrifier ist ja jetzt eigentlich unser Kanzler. Naja.
Wie kommen wir von Terrifier zu zwei absolut sympathischen Atzen?
Naja, Terrifier, Terrence Hill.
Achso, ja, Terrence Hill, sehr gut.
Terrifying Terrence. Nee, das ist er ja nun wirklich nicht.
Gibt's denn einen Liebling so von den beiden? Oder Filme? Machst du es anhand der Filme aus oder der Charaktere, die mimen? Gibt's da
also ich
einen?
Ich fand als Kind Bud Spencer immer lustiger, aber ich wollte eher wie Terrence Hill sein. So, weil er natürlich, das passte irgendwie ganz cool, weil ich damals auch einen Kumpel habe, der war ein bisschen stämmiger und der hatte dann auch einen Vollbart am Anfang und irgendwie, irgendwie passte das so gut, weil ich war ja immer schon so ein dünner Hering, so irgendwie, das weiß ich auch nicht. Ich habe mich da immer mehr mit Terrence Hill identifiziert. Nur die Augenfarbe hat leider nicht geklappt.
Mhm. Ja, das ist schon sehr markant.
Ja.
Ich glaube, das zeichnet die beiden ja auch aus, ne? Dadurch, dass sie so unterschiedlich aussehen.
Wer war es denn bei dir?
Kann ich dir auch gar nicht sagen. Für mich ist der Nostalgiefaktor deutlich höher bei Filmen, wo beide mitspielen. Ich glaube, damit bin ich eher groß geworden. Und vor allem bei den Solo-Filmen, egal ob jetzt Till oder Spencer, da gibt es ja zwischendurch auch ein paar Nieten. Also kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, die beiden Nobody-Filme, die bringen mich vielleicht dann ein bisschen mehr dazu, dass ich mir eher einen Hill-Film geben. Wenn ich mir wirklich aussehen müsste, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich einen Spencer-Film oder einen Hill-Film auf eine einsame Insel mitnehmen müsste und ich darf nur einen mitnehmen, dann wäre es wahrscheinlich eher ein Hill-Film. Weil ich auch eher was mit den Spaghetti-Western anfangen kann, als mit den, was heißt auch? Ich mag die neueren Geschichten halt auch, ja, als das Western-Genre irgendwie ausgelutscht war. Da musste ja neues Zeug her. Und mag aber rückblickend die Western-Dinger noch lieber als die anderen Sachen.
Ja, und Nobody ist natürlich auch unfair, weil da ja auch noch Regisseur am Werk war, der nochmal eine ganz andere Könnenstufe hatte, ohne jetzt zu sagen, dass die Leute, die die Filme von den beiden gemacht haben, ich meine, da ist auch unter anderem Sergio Corbucci dabei, also das ist jetzt auch kein Niemand, im Gegenteil. Und ich stimme dir dabei den Solo-Filmen auf jeden Fall zu, auch wenn ich Mücke oder der Bomber eigentlich sehr gerne mag. So, also es gibt auch von Bud Spencer ein paar gute, aber der hat natürlich auch echt Nieten, so mit Aladdin und so, ne? Also die Plattfußreihe geht auch noch in Teilen, aber die haben alle so ihre Ausfälle.
Ja, das war dann auch das, womit ich aufgewachsen bin. Hier Buddy Holly und Lucas, die Buddy-Filme mit dem außerirdischen Kleinen. Ja, sowas.
Der große Dicke und der außerirdische Kleine oder wie sowas, ne?
Ja, irgendwie so.
Ich glaube, irgendwie so war das.
Und sag mal, kennst du jemanden, der die mal persönlich getroffen hat?
Nee, ich glaube nicht. Wobei weiß ich gar nicht. Also der Kumpel, den ich eben erwähnt habe, ich meine, dass der mal zu so einer Convention gefahren ist. Aber ob er die da persönlich getroffen hat, weiß ich jetzt nicht, weil irgendwie ist der Kontakt nicht mehr vorhanden. Aber witzigerweise habe ich den Samstag erst wieder gesehen. Hätte ich ja mal fragen können.
Ja, wir haben ja in Vorbereitung auf die Folge, wie wir es ja häufig machen, mal zusammengestellt, was es so an Filmen gibt. Hier ist es ja wirklich überschaubar mit 18 Dingern. Und du hast ja dann auch da noch ergänzt um Dokumentation, die es dazu gibt. Genau. Da haben wir kurz vor der Aufnahme vom Start festgestellt, wir haben die beiden gleichen geguckt. Und in einer der beiden war ja auch dann, ich glaube, in der Hill-Doku. Ne? Er kommt ja gebürtig aus Deutschland und ist die ersten 6 Lebensjahre in Sachsen aufgewachsen.
Also geboren ist er in Venedig, aber
geboren ist er in Venedig, peinlich.
Relativ schnell nach Deutschland gekommen und dann hat seine Familie ja ein paar Jahre dort gewohnt. Also er ist ein Deutscher und er spricht auch sehr gut Deutsch.
Ja, das stimmt. Mutter ist Deutsche und in dem Ort, wo er dann bis zum nächsten Lebensjahr aufgewachsen ist, gab es eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob immer noch, wahrscheinlich auch Corona-Lockdown-bedingt, da mal zumindest pausiert, ein Treffen, so ein Fan-Treffen, so eine Veranstaltung. Und das finde ich natürlich amüsant. Da kenne ich aber auch niemanden, der da mal war. und davon erzählt hatte.
Ich glaube, das wäre doch mal eine Außendoku von uns.
Bitte?
Das wäre doch mal ein Thema für eine Außendoku.
Voll, Alter. Ja, Mann, ich habe da nämlich auch voll Bock drauf. Wenn es das noch gibt, ich wette, es gibt mal wieder deutlich versiertere als uns beiden Banausen-Bastarde, ja, die oft sowieso keine Ahnung haben von dem, was sie labern, die möglicherweise da besser Bescheid wissen. Ja, also füllt die Kommentare, klärt uns mal auf, ob es diese Veranstaltung noch gibt und vielleicht machen wir ein Treffen. Und Außendoku finde ich voll gute Idee.
Vielleicht war da auch schon jemand, kann ja sein. Also ich hab ja so ein Reiserekorder-Mikro, das haben wir auch cool. Auf dem Hardline-Festival benutzt, also da geht schon was.
Ja, ich habe auf meinem Handy so ein Diktiergerät.
Das ist auch gut. Da freut sich Lee beim Abwischen. Ja.
Authentisch. Die Authentizität spielt bei uns doch eine große Rolle.
Eben, die darf nicht fehlen. Aber ja. Ich würde schon sagen, bei dem, was wir hier heute vorhaben, da ist Expertise vorhanden. Also es gibt keine Filme, die ich öfter gesehen habe.
Ja, das ist verrückt. Das ist krass, ja.
Nicht mal Harry Potter habe ich häufiger gesehen, die habe ich nur häufiger gelockt, weil ich, als ich diese Filme gesehen habe, noch keinen Letterboxd hatte.
Ah ja, okay.
Aber ja. Ich habe nichts mehr gesehen als diese Filme von den beiden.
Kannst du auch meine gleich besprechen, das ist doch cool.
Ja, witzigerweise hast du zwei dabei, die ich am seltensten gesehen habe.
Ja, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja, bei mir sind es so klassisch Weihnachtsfilme. Ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob es Filme gibt, die ich häufiger gesehen habe. Kevin allein zu Haus.
Terrifier 3.
Terrifier, genau. Und so weiter. Die habe ich noch häufiger gesehen. Wahrscheinlich Star Wars auch noch mal häufiger, aber dann kommen die auch. Die sind auf jeden Fall meiner Top 5. Ja, ein paar von denen an Filmen, die ich am meisten in meinem Leben gesehen habe. Und wenn du mich jetzt auch noch fragen würdest, ob ich jemanden kenne, der mal einen oder beide persönlich kennengelernt hat, kann ich dir, ja, entfernter Kumpel ist zu weit hergeholt. Aber ich bin mit einer Frau befreundet, mit der ich zusammen auch an der Fachhochschule studiert hatte. Lisa Krämer, die war auch sogar mal im Filmmuseum Berlin in der Deutschen Kinemathek angestellt. Und die ist mit einem Dominik verheiratet, den ich auch immer wieder gesehen hatte und mit ihm gequatscht hatte. Und der ist Kameramann und der ist unglaublich riesiger Bud Spencer-Fan. Ja. Hat die Filme möglicherweise doppelt so häufig gesehen, auf jeden Fall wie ich. Vielleicht auch wie du, weiß ich nicht. Und der war auch oder ist Autogrammjäger, ja, und hat dann eben auch immer wieder Gelegenheiten für sich recherchiert, wo er viele seiner Stars, aber vor allem auch Bud Spencer sehen kann. Und der hat ihn ein paar Mal getroffen, auch mit ihm gequatscht. Ja, also die kannten sich dann auch so halbwegs, behaupte ich mal, von dem, was mir Dominik erzählt hatte. Und die nächste Erfahrung, die ich sonst noch habe, war leider post-mortem. Ich habe wahrscheinlich mal erzählt, dass Natalie und ich ein paar Mal in Rom waren. Und einmal waren wir da auch auf dem Zentralfriedhof, Nähe Hauptbahnhof ist der. Und das ist halt total geil, ja. Architektur interessant, jüdischer Friedhof ist da gleich angesiedelt, Riesengelände, grün, ich mag ja Friedhöfe, ja. Wenn du mal kurz dem Stadtrubel entkommen möchtest, dann bietet sich da ein Spaziergang natürlich einfach an und du läufst halt an krassen Gräbern vorbei, ja. Auf einmal stand ich da vom Grab von Sergio Leone.
Ja,
du hast ihn ja gerade indirekt im Kopf gehabt bei dem Nobody-Film. Und ich meine, dass so ein, zwei Jahre vor unserem Besuch eben Bud Spencer da beerdigt wurde. Und damals war nicht bekannt, wo. Mittlerweile kann man das googeln. Also ich bin jetzt auch nicht so der Leichenfledderer, dass ich unbedingt dahin latschen wollte. Aber das fand ich ganz interessant. Ja, dass ich zumindest auf dem Friedhof war, wo jetzt Bud Spencer beerdigt ist.
Du warst ihm zumindest näher als ich.
Entscheidend. Physisch.
Physisch. Obwohl, wer weiß, ich war auch schon in Rom. Vielleicht ist er da irgendwo an mir vorbeigelaufen.
Mit Sicherheit.
Denn
rasiert und mit Sonnenbrille wahrscheinlich.
Ja, denn er war ja irgendwie Wahlrömer am Ende.
Mhm.
Geboren ist aber in Neapel, auch eine schöne Stadt. Also beide echt in schönen Städten geboren. Also
voll.
Jetzt mal ehrlich. So. Und wer das nicht weiß, ich glaube, das weiß jeder, die heißen natürlich nicht Bud Spencer und Terence Hill, weil sie Italiener sind, haben sie natürlich italienische Namen. Und zwar Bud Spencer heißt eigentlich Carlo Pedersoli und Terence Hill ist Mario Girotti. Und wenn ihr, deswegen, also Dave hat es gerade schon gesagt, es gibt natürlich Leute, die sich da deutlich tiefer mit deren Biografien auseinandersetzen. Und wenn ihr da Bock habt, irgendwie ein bisschen mehr zu sehen, gibt es einmal die Terence Hill Story, die war, glaube ich, von Arte oder Dreisat. Die könnt ihr bei YouTube ganz normal finden. Und dann gibt's gerade auf Prime Bud's Best, die Welt des Bud Spencer. Das sind keine überragenden Dokus für mich gewesen, so. Die sind schon sehr nach Fernsehen ausgelegt, so. Das läuft halt um 18 Uhr auf wahrscheinlich wieder Kabel 1 oder halt auf Arte oder so. Das ist jetzt keine bahnbrechende Doku, aber wer da ein bisschen mehr wissen und sehen möchte, kann sich das gerne angucken. Und das Schöne ist, was ich fand, was man in den Dokus gut sieht, die beiden waren halt unglaublich fannah.
Ja, voll.
Die haben sich auf jeden Blödsinn eingelassen und irgendwie ganz viele Autogramme, obwohl Terence Hill eigentlich ein sehr schüchterner Mensch ist. Bud Spencer gar nicht, so, der ist für alles zu begeistern, war ja auch dann noch Musiker nebenbei und das kriegt man in diesen Dokus halt ganz gut serviert, was für nahrhafte oder nahbare Menschen das sind. Nahrhaft ist er wahrscheinlich auch gewesen bei der Körperfülle. Und zwei sehr, sehr große Fans haben den beiden dann ja auch noch einem der beiden dann auch noch einen Film gewidmet. Sie nannten ihn Spencer, heißt der. Es ist ein deutscher Film und da geht's halt um zwei Superfans, die ihr Idol suchen und einen Roadtrip beginnen. Den wollte ich gerne noch irgendwann mal schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Abschluss für unsere Reihe wird.
Oh ja, das klingt gut. Ich hatte den ja gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe den damals irgendwann mal gesehen, so als der relativ frisch war. Kann sogar sein, dass ich meine, der kam dann auf DVD raus. Ich muss nochmal gucken, ob ich mir den damals auch gekauft habe. Passen würde es, wenn nicht, dann wird er auf jeden Fall nochmal nachgeholt zum Kaufen.
Ja, das war ja auch ein Crowdfunding-Projekt und ich habe als Vorbereitung auch für die Folge hier, habe ich mir mal geguckt, ob es noch andere Podcasts gibt, die darüber mal gesprochen haben. Natürlich gibt's die. Und in einer Folge ist auch der Macher dieses Films zu Gast. Also auch der ist ein riesen Fan und hat sehr viel Liebe dafür und hat wohl auch ein Herz für Podcasts. Also
oh ja, gute Kombi. Ja, in den beiden Dokus sieht man ja sowieso auch Fans, aus denen dann noch ein bisschen mehr geworden ist. Ja, einer hat sich zum Beispiel auch mit Terence Hill angefreundet, die dann auch immer wieder in Kontakt waren. Der ist schon ziemlich cool, was du schon meintest, ne, mit der menschlichen Nähe. Kommt auch in den Dokus ganz gut rüber, dass sich Bud Spencer anscheinend auch gar nicht irgendwie verstellen. Der musste gar keine Rollen im Film spielen, sondern so wie er eigentlich ist. Ist auch im Film aufgetreten, außer dass er eigentlich eine Brille mal brauchte mit krasser Verstärkung, weshalb man ihn in den Film halt immer wieder mit ziemlich weit zugekniffenen Augen sieht, damit er überhaupt was erkennen kann.
Aber Markenzeichen geworden.
Voll, ey. Ja, also kann man auf jeden Fall kicken.
Ja, kann man sich als Fan auf jeden Fall mal reinschauen. Den Typen, der dann so Terence Hill so nah war, den fand ich ja irgendwie ein bisschen gruselig. Der hatte ja so leichte Stalker-Vibes auch, weil der sah dem ja auch dann irgendwie ähnlich und auch so vom Namen her.
Die blondierten Haare auch. Also sah jedenfalls blondiert aus. War schon ein bisschen creepy.
Ja, das ist schon komisch. Aber gut. Ich hoffe, er führt nichts Böses im Schild. Terence Hill lebt auf jeden Fall noch und er ist in der Öffentlichkeit zu sehen, also entführt er dann noch nicht. Aber auch der gibt ja gerne Interviews, der Typ. Habe ich den Namen gerade vergessen, aber.
Ich komme auch nicht drauf. Ich weiß, wie du meinst. Der hat so leichte Koteletten.
Ja.
Jo.
Ja, also da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Und mindestens genauso bekannt wie die beiden vor der Kamera sind ja aber auch, und das ist auch ein Grund für den Riesenerfolg in Deutschland, sind ja auch die Synchronsprecher oder vor allen Dingen auch die Synchron-Drehbuchautoren oder Dialogbuchersteller, nämlich Rainer Brandt vor allen Dingen, der die Synchronbearbeitung mit Karl-Heinz Brunnemann gemacht hat. Die beiden haben halt die Dialogbücher dann oft geschrieben und ja, das hat einen ganz, ganz großen Teil mit zum Erfolg hier beigetragen, denn die sind schon ganz oftmals sehr anders als in den Originalfilmen. Und wenn die Originalfilme als Komödie angelegt waren, dann ist es in Deutschland nochmal 3 Level nach oben geschraubt worden. Und natürlich auch die markanten Stimmen, die beide haben, das vergisst man auch nicht. Ich meine, Thomas Danneberg, ich glaube, die Leute waren sehr, sehr traurig, auch in Deutschland, als Thomas Danneberg, der ist, glaube ich, gestorben vor kurzem, ne? Kann das sein?
Oh, das habe ich nicht im Kopf.
Ich meine, ja. Und da gab es sehr viele traurige Menschen. Und Bud Spencers Stimme ist dann natürlich Wolfgang Hess. Bud Spencers Stimme hat aber zwischendurch mal gewechselt.
Stimmt, also 30. September 2023 gestorben.
Ja, also das war, bei Bud Spencer war es nicht immer Wolfgang Hess, sondern es war auch mal Arnold Marki.
Ja.
Ja. Den kennen aber auch alle. Also es kennt man, bei Bud Spencer kennt man, finde ich, beide Stimmen und die ordne ich auch beide zu. Es gibt allerdings auch Filme, in denen beide Sprecher drin sind und die eine Stimme dann aber jemand anderen spricht. Also das ist immer ganz witzig.
Ich meine, was krass ist, ja, was Thomas Danneberg ja auch häufig, oder welche Typen, welche Schauspieler er häufig synchronisiert hat, ja, das ist ja einfach auch krass, Alter. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta, Terence Hill, klar, Dan Aykroyd, Rutger Hauer, John Cleese, Nick Nolte, Adriano Celentano, Dennis Quaid und so weiter und so fort. Der hatte, glaube ich, volle Auftragsbücher.
Ja, war auch ein brillanter Synchronsprecher, das kann man nicht anders sagen.
Ja, Mann. Ich habe mal gehört, dass es wohl auch Italiener oder italienisch sprechende, verstehende Menschen gibt, die dann auch lieber die deutsche Synchro hören mit entsprechender Untertitelung, ja, weil sie dann damit deutlich mehr Fun haben. Hm. Und einen der Filme, den ich mitgebracht habe, da habe ich mir tatsächlich auch beide Synchronfassungen dann mal gegeben. Ja, einmal die vorherige, die ursprüngliche Kinosynchronisation, werde ich aber im Film nochmal erwähnen, die ja deutlich weniger unterhaltsam ist als dann die später erstellte.
Ja. Ja, da wurden ja gerade für die ersten nochmal neue Dialogbücher angefertigt, dann basierend auf dem Erfolg, als sie halt dann ausprobiert hatten, ah Mensch, das geht ja in lustig viel besser rein. Haben sie dann nochmal Hand angelegt. Gibt auch viele Leute, auch so bei Letterboxd habe ich ein paar, die dann zum Beispiel hier Gott vergibt Django nie, irgendwie halben Stern geben, ja, man darf nicht nachträglich in den Film rein eingreifen, bla bla, so kann man nicht machen. Ja, dann darfst du dir aber auch einfach gar keinen Synchrofilm angucken. Also da kann man machen, was man will, auch Beverly Hills Cop und so greift auch massiv in den Wortwitz und Dinge ein. Ja, dann guck halt die Originalausgaben, so, aber dann kannst du dann auch nicht mit zweierlei Maß messen, weil ich habe mir bei dem, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, er hat dann irgendeinem anderen Bud Spencer und Terence Hill Film aber irgendwie 2,5 oder 3 Sterne gegeben. Mhm. Da musst du konsequent sein und allen einen halben Stern geben, weil die greifen halt überall ein. Das ist einfach so. Voll. Die deutsche Synchro, gerade hier, Rainer Brandt und Co., die haben in alle Filme, die die gemacht haben, eine komödiantische Note reingebracht, ob sie da drin war oder nicht. Aber dann muss ich sie halt durchziehen. Und da kann der Film ja auch erstmal nichts für. So, das ist halt Synchro. Wenn du das nicht willst, guck dir halt dieses Original an.
Und die Freiheit hat man ja zum Glück. Ja, auf der Blu-ray-Fassung sind ja sogar beide Synchronfassungen vertreten. Von daher.
Ja, eben. Also die Option hat man ja. Ich bin ja auch kein Synchro-Fan. Also allgemein gebe ich ja auch zu. Hier ist es wahrscheinlich auch einfach, weil ich es aus der Kindheit kenne, wobei den Gott vergibt Django nie, den durfte ich damals, glaube ich, nicht gucken, weil der war in der Tonalität doch nochmal was anderes als der Rest. Aber ich sehe das nicht so kritisch. Also es gibt zwei Versionen, es gibt eine Comedy-Fassung und eine normale Fassung. Ja, ist doch
künstlerische Freiheit. Ja.
Die gibt es halt in Deutschland, ist fein, die wird angenommen und wurde deutlich besser angenommen als die Originalfassung. Von daher, entweder hasse ich sie alle oder ich liebe sie alle.
Ja, du kannst mir ja nach der Aufnahme mal sagen, wer diesen Film entsprechend bewertet hat, weil dann schnappen wir uns den und machen das hier.
Ja, wir können ja auch Public Shaming betreiben, dann gucke ich das nach.
Nee, komm. Einhaltung von Datenschutz. Es sei denn, er hat einen Usernamen, ja, ein Synonym.
Hat er. Also glaube ich, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wer das war. Ja, hat er.
Okay.
Ist auch ein Supporter von den Banausen.
Oh, okay, na dann müssen wir umso mehr uns den mal krallen und dann das hier auch machen. Und wenn wir immer noch nicht fertig sind, dann gibt's noch die hier. Und wer da immer noch steht, ja, dann gibt's auch noch mal die. Und am Ende doch noch den hier. So.
Ja.
Es tut mir leid. Mach du, Dennis.
Wir können Folgendes machen, denn der Herr hat jetzt einen eigenen Podcast. da müssen wir doch glatt mal eingeladen werden, damit wir da krass diskutieren können, wieso das denn wohl so ist.
Ich hoffe, dass diese Aufnahme dann auch nochmal eigene Samples mit sich bringen würde.
Ja, da müssen wir. Müssen wir.
Also ich meine, dass wir dann nach der Aufnahme von unserer Aufnahme Samples machen.
Ja.
Die dann so ähnlich klingen wie die hier. Tut mir leid, ich feiere mich so, dass ich jetzt hier mal ein Sampleboard habe. Ja, viel mehr haben wir nicht. Und vielleicht noch ein, zwei, die ihr noch nicht gehört habt, aber ja, ich glaube, die Schläge sind schon.
Kannst dich auf jeden Fall großartig austoben. Das würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. Genau. Aber wir erwähnen jetzt mal nicht, wer das ist, aber liebe Grüße dahin. Ist ein guter.
Okay.
Nur hier haben wir einen Diskurs, den diskutieren wir gerne in deinem Podcast mit dir aus.
Genau, lad uns ein.
Hat
Ausrufezeichen. Ah, okay, alles klar, sehr schön. Dann weiß ich ja auch schon Bescheid. Sehr gut. Also dich hat er eingeladen und mich
dich,
auch
dich
nochmal.
Auch. Aber
separat
ja,
war das,
also
oder?
Einzeln auch.
Ja, ne? Ja, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Dann müssen wir nicht weiter drauf rumreiten. Wollen wir mal zum ersten Film einsteigen, weil das zeichnet ja unseren Podcast aus. Das war ja auch bei Filme.
Achso, ich dachte, dass wir nur dumme Scheiße reden, zeichnet und so.
Stimmt, das ist wahrscheinlich der Mehrwert, den die Leute eigentlich wollen.
Ja.
Wobei ich auch sagen kann, zu den Filmen, die ich zumindest bringe, die Inhaltsangabe wird sehr überschaubar sein. Lass uns gerne kurz über das Drumherum quatschen und wie die Filme finden. Aber den Film, den wir als erstes hier mitbringen, da habe ich das so rausgelesen, dass du ihn vorher auch noch nicht kanntest. Stimmt das?
Genau, da habe ich ja auch in die Tabelle reingeschrieben, noch nicht gesehen.
Genau, hat mal gleich einen Kommentar, ja, zu allen Filmen, die du oder ich noch nicht kannten, haben wir die entsprechend kommentiert.
Ja.
Ich schon arg noch nicht gesehen. Ja, bei mir waren es insgesamt 3 Filme. Jetzt ist es nur noch einer. Also ich hoffe, der Andrang auf unsere Episode ist groß, damit wir auf jeden Fall zumindest noch eine zweite, wenn nicht sogar vielleicht eine dritte Episode dazu aufnehmen, damit ich auch mal noch den letzten Film mit den beiden gucken kann. Und wenn wir dann immer noch nicht genug haben, können wir nochmal Solo-Projekte über die beiden jeweils machen.
Ja, also ich würde sie auf jeden Fall weiterführen, weil ich habe auf manche Filme, die habe ich lange, lange nicht gesehen. Mhm. Zum Beispiel den einen, der dir noch fehlt, Freibeuter der Meere, Hügel der blutigen Stiefel, habe ich auch nur einmal gesehen. Also da gibt's wirklich noch ein paar, da habe ich Lust, die nochmal zu gucken, ob die Lust sich dann zu Erfüllung führt, das sehen wir dann, aber ich habe zumindest Bock.
Ja, und gerade bei die Hügel der blutigen Stiefel gibt's ja, glaube ich, auch mehr, gibt's ja auch wieder 2 Synchronfassungen Minimum. Ich meine, da gibt's eine DEFA-Synchronisation, die deutlich ernster ist und dann eben die BRD-Synchrofassung. Da gibt's also einiges auch noch im Nachgang wahrscheinlich zu entdecken, was man vorher aus der Kindheit nicht bewusst oder eben gar nicht mitbekommen hat. Und so ging es mir fast hier auch beim ersten Film. Ich mach mal einen Anfang. Wir haben wirklich den ersten Film mitgebracht, wo man die beiden sieht. Die Betonung sieht auf sieht, weil er war 1959. Die Rede ist von Hannibal oder im Original Annibale. Noch nicht so konzipiert, dass die beiden als Duo dort auftreten, sondern der Film ist mit Victor Mature, der hier den Hannibal mimt, und die beiden einfach wahrscheinlich zufällig noch unabhängig von einer Nebenrolle eingenommen hatten. Terence Hill sieht man dann auch erst in der 17. Minute. Man sieht ihn aber immer ein paar Mal mehr als Bud Spencer, die beide auch noch gelistet sind unter ihrem bürgerlichen oder Geburtsnamen. Und Bud Spencer, also Terence Hill, spielt hier Quintilio, der den Verehrer einer Silvia spielt. Was mit der passiert, da komme ich gleich noch inhaltlich dazu. Also wirklich nur ganz kurzer inhaltlicher Abriss. Und Bud Spencer spielt hier Rotario.
Brutalio passt aber auch eigentlich sonst immer.
Zumindest sieht er auch so ein bisschen so aus mit seinem Fellanzug und dem Vollbart, aber der eher so grau oder blonde Haare hat. Also man erkennt ihn kaum wieder. Weil er noch deutlich...
Ich habe ihn auch fast nicht erkannt.
Ist voll krass, weil ich musste auch danach erstmal nochmal vorsichtshalber googeln und ein Bild aufrufen, ob ich ihn so richtig gesehen habe. Terence Hill kommt hier auch nur an 7. Stelle bei den Credits auf IMDb und Bud Spencer auch gerade mal an 12. Stelle. Also lustigerweise hat PlayOn Pictures, die vor gar nicht so langer Zeit ein Mediabook zu dem Film rausgebracht haben, dann frecherweise hinter Victor Mature die beiden dann auch ja aufs Cover gepackt. Ja, also ja, erwartet bitte gut. Nicht zu viel, wenn ihr Bud Spencer und Terence Hill Filme liebt. Das ist kein Film, wie gesagt, der als Komödie und auch erst recht nicht als Duo der beiden konzipiert wurde, sondern es ist eigentlich so ein klassischer Sandalen- und Klamottenfilm, wie es sie in den 50er oder teilweise 60er Jahre zuhauf gab. Und der hier einfach die Geschichte von Hannibal erzählt. Ja, Hannibal, der über die Alpen mit einer Armee und auch Elefanten Rom einnehmen wollte. Ja, das sieht man hier. Und er dann auch ihm halt Silvia, die Tochter eines der Senatoren, in die Hände fällt, die er dann gefangen nimmt, aber dann auch wieder freilässt, in der Hoffnung, dass sie halt den Römern davon berichtet, wie krass seine Armee und so weiter ist und er sie halt dadurch einschüchtern möchte. Ob sie es macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber zwischen den beiden entwickelt sich dann auch sowas wie eine Liebesstory. Und eigentlich will aber, wie schon erwähnt, Terence Hill halt was von ihr. So, mal ganz platt zusammengefasst. Und mehr bietet der Film dann halt tatsächlich auch in der europäischen und ersten Fassung in den 91 Minuten nicht.
Nee, also ich glaube, und wir hatten das schon mal erwähnt, deswegen möchte ich es gerade kurz selber sagen. Wir hatten ja bei den Rip-Offs und Remakes und keine Ahnung, Mockbustern habe ich ja mal erwähnt in der Historie, dass amerikanische Filme ja häufig mal in Italien gedreht wurden und die dann einfach Requisiten und Sets dagelassen haben. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das hier so einer ist. Da haben die Italiener dann gesagt, ah, guck mal, was die Amerikaner hier haben stehen lassen. Naja, da kann man auch noch irgendwas mitmachen. Und dann haben sie hier halt einen Film Hannibal gedreht, der mehr eine Liebesklamotte als ein Epos ist.
Mhm. Ja, wahrscheinlich gab es halt auch irgendwie, wie du schon erwähnt hast, amerikanisches Material, weil ja eben Victor Mature hier die Hauptrolle spielt. Der ist ja gebürtig aus Louisville, Kentucky. Ich hatte den vorher gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm als Schauspieler. Ja, ich habe ihn hier in dem Film halt wirklich als, mit seinen tonnenweise Pomade in den Haaren wirklich als so Schmierlappen wahrgenommen und habe dann erst nach dem Film halt recherchiert, der hat ja gar nicht so die Riesenambitionen, Schauspieler zu werden. Ja, das war kein Schauspieler aus Leidenschaft, aber aufgrund seiner Statur, der ist ziemlich groß und auch für die damaligen Verhältnisse relativ kräftig, also schon ein bisschen muskulöser. Und der war halt einfach aufgrund seines Aussehens gefragt und hat dann eben auch vorher in ein paar Sandalen-Filmen mitgespielt. Ja, das Gewand zum Beispiel 1953 ist ja vielleicht ein bisschen bekannter mit Richard Burton in der Hauptrolle. Der hat immerhin 2 Oscars gewonnen für Art Direction und Costume Design. Da hatte er halt eine der Hauptrollen. Oder Der Todeskuss von 1947, auch ein ziemlich bekannter Film. Oder davor noch ein Jahr vorher, 1946, Faustrecht der Prärie. Also der hat schon in bekannteren Filmen mitgespielt, aber mich hätte jetzt hier nicht vom Hocker gerissen. Ja. Also ich bin froh, rückblickend, dass es diesen Film gab, weil ja das ein Film von wahrscheinlich mehreren gab, wo Bud Spencer und Terence Hill jeweils einfach Nebenrollen hat, die Fuß fassen konnten im Filmbusiness. Und sich so ihr Leben finanzieren konnten. Ansonsten fand ich es halt semi-spannend, in der Form die Hannibal-Geschichte serviert zu bekommen.
Ja, das ist wohl wahr.
Wie ging's dir denn? Ja, wohl wahr, hast du schon bestätigt.
Mir ging's damit sehr ähnlich. Also, ja, Victor Mature oder Mature, wie auch immer, Mature wahrscheinlich. Das, was ich bei Pornhub niemals eingeben würde.
Du bist gleich bei Granny, oder?
Ja, genau. okay, jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Ist auch geil.
Nicht schlimm. Also, du hast es schon erwähnt. Ja, du hättest ihn wahrscheinlich auch, wenn die beiden hier nicht mitgespielt hätten, wahrscheinlich nicht freiwillig irgendwann mal geguckt. Es sei denn, es gibt sowas wie einen Auftrag oder sonst
also
was.
Also, irgendwie, weiß ich nicht, auch so. Ich meine, du liest Hannibal und hast dann hier 90 Minuten und denkst so, okay, Weil, also eigentlich bietet die Geschichte ja ein bisschen mehr Fleisch für Film. Das hätte auch gut und gerne so ein 150-Minuten-Epos in der Zeit sein können. Mal geschmeidig, wenn nicht sogar 3 Stunden. Also man kennt ja Filme aus den 40er, 50ern, wenn die einen Epos aufgezogen haben über einen großen Kriegsherren oder ein großes Ereignis oder was auch immer, dann tat man es ja unter 2,5 Stunden nicht.
Ja, Mann.
Und wir kriegen hier halt 90 Minuten oder in der amerikanischen dann 100 und es bezieht sich größtenteils halt auf diese komische, verworrene Liebesgeschichte. Mhm. Und dann haben wir dann irgendwo mal den Versuch einer Schlacht, aber...
Ja, ja.
Boah, bis dahin ist das ziemlich viel Senatorengelaber und Liebesgequatsche.
Ich hatte auch echt meine Schwierigkeit, bei den wenigen Schlachten die beiden Armeen auseinanderzuhalten. Ja, wer jetzt gegen wen genau kämpft und wer da gerade gewinnt, also da habe ich mich echt schwer getan. Und möglicherweise, du hast ja schon erwähnt, es gibt eine amerikanische Fassung, die geht 9 Minuten länger. Die wurde umgeschnitten, an Teilen gekürzt und es wurden aber auch 10 neu gedreht, ja. Für das amerikanische Publikum ging man davon aus, dass es halt mehr Action braucht. Das heißt, man sieht dann eben auch einiges an Schlachtszenen, die komplett neu gedreht wurden. Und ich hatte mich dann einfach vorm Gucken, erstmal den Gucken dieses Films damit kurz auseinandergesetzt, welche Fassung willst du eigentlich gerne gucken? Weil das ist das Coole am Mediabook von Play On Pictures. Die haben einfach beide Fassungen an Bord. Ja, beide auch in HD. Also ziemlich cool. Und hatte mich dann aber für die europäische Fassung entschieden, weil es die zuerst gab, die war halt so angedacht und ich glaube, das Bildmaterial war dann, das, was ich auf Schnittberichte gesehen habe, wirkte für mich halt so vielleicht ein bisschen deplatzierend immer wieder. Ja, ich mag das nicht, wenn es dann filmisch irgendwelche Brüche gibt, sondern ich will einen Film möglichst flüssig gucken und da hatte ich einfach ein besseres Gefühl bei der europäischen Fassung. Welche hast du dir gegeben?
Ich habe die US-Fassung gesehen, denn ja, TubiTV regelt, ne? Und ja, es war dann die US-Fassung. Ich hatte mich auch schon gewundert, weil ich eigentlich einen anderen Regisseur vermutet hätte und dann stand halt Edgar G. Ulmer da und dachte ich so, ah, okay, ist dann doch wohl die US-Fassung.
Das, hast du denn aber das wahrgenommen mit anderen
nachträglich
hinzugefügten Aufnahmen? Okay. Dann wirkt es also doch halt
der hat mich in Summe, glaube ich, generell so wenig abgeholt als Film, dass mir das dann auch nicht mehr so präsent war. Ich glaube also zu dem Zeitpunkt, als gerade so Schlachten stattfanden, da war ich dann so froh, dass endlich mal was passierte, was nicht mit Reden oder Züngeln zu tun hatte, dass ich gedacht habe, ah, scheiß drauf, ist doch egal, ob das passt oder nicht. Ja. Wir hätten sogar einen Panzer durchs Bild fahren können, wäre okay.
Ja, ja. Ja, irgendwie will der Film halt ein bisschen was reißen, aber irgendwie aus heutigen Gesichtspunkten ist da nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja, also relativ am Anfang sieht man halt die Szenerie in den Alpen. Das sind Studioaufnahmen mit dem Schnee. Man sieht immer wieder die gleiche billige Aufnahme auf den Schnee gerichtet mit irgendwelchen Sandalen, also Typen in Sandalen, die da langstiefeln. Und dann kommt die Elefantenarmee zum Einsatz, das sind dann irgendwelche kleinen Baby-Elefanten. Also es ist, man hat gesehen, dass da nicht so wahnsinnig viel Budget am Start war. Für 4 Millionen Dollar geschätzt, also jetzt vielleicht nicht ganz so wenig, aber so wahnsinnig viel dann für so ein Historien-Epos dann auch nicht. Naja, was ganz interessant ist, für die amerikanische Fassung gab es für den Regisseur dann auch nochmal ein eigenes Listing. Also das, was danach täglich umgeschnitten, eingefügt wurde und neu gedreht wurde, das geht hier zu Lasten von Edgar G. Ulmer, der dann, wie gesagt, bei den Credits auch als Regisseur für die US-Version gelistet ist. Den kennt man möglicherweise, ich habe den Film in der Sammlung aber noch nicht geguckt, als Regisseur von Die schwarze Katze von 1934, so ein Klassiker mit Bela Lugosi und Boris Karloff in der Hauptrolle. Oder Santiago, der Verdammte, den Namen könnte man schon mal gehört haben von 1955. Ja. Ich will es natürlich der Vollständigkeit auch erwähnen, Carlo Ludovico Bragaglia hat hier die italienische Fassung gedreht. Der hat eine 32-jährige Berufskarriere. Hat aber auch eher nicht ganz so die großen Reißer gedreht, ja. Die Liebesnächte des Herkules. Wahrscheinlich auch eher so ein leichteres Herkules.
Das klingt
Herkules.
Genauso beschissen.
Ja. Wird noch besser. Jungfrauen von Rom, ja, 1961.
Das könnte auch ein Porno sein.
Ja, und dann gibt's ja diese Ursus-Filme, von denen habe ich aber auch damals nichts gesehen. Das war ja auch so eine Figur, da gab's mehrere Filme. Ursus im Tal der Löwen, 1961. Ich bin mal noch am Namen droppen. Die Produktionsfirma hier hinter dem Film ist Lieberfilm. Die haben auf IMDb 19 Credits. 1958 ging's los und dann 10 Jahre bis 1968. Also hier Hannibal war also einer der ersten von denen. Die kennst du wahrscheinlich zumindest von vom Titel her, weil die auch Angelique, ja, auch so eine typische Reihe aus den 60er Jahren und Angelique und der König gemacht haben. Und da gab es diese Sandokan-Filme, das ging alles an mir vorbei, auch zu meiner Jugendzeit, ja. Da ja. Gab's dann schon eben Bud Spencer und Terence Hill zum Glück. Da konnte ich sowas gucken, anstatt die Sandokan- und Angelique-Filme oder die Abenteuer von Tortuga. So, hab ein paar Namen gedroppt. Ein paar beispielhafte Filme noch genannt, der Produktionsfirma. Waren wahrscheinlich einfach in Summe auch nicht so erfolgreich, dass, wie gesagt, ja, die über die Halbfestzeit von 10 Jahren nicht drüber hinausgekommen ist, die Firma.
Ja, habe ich auch nichts von gesehen, aber viel von gehört. Also von den Titeln, die kenne ich alle, nur halt nie gesehen.
Vielleicht machen wir irgendwann mal in 10 Jahren ein Lieberfilm-Special, wo wir dann noch ein paar.
Aber bevor wir ein Angelique-Special machen, machen wir erstmal ein Emmanuel-Special.
Ey, unbedingt. Ja, Sylvia Christel to the fullest.
Ja, da komme ich aber nachher nochmal drauf.
Sehr schön. Wegen Laura Gemser, oder was?
Ja, ja.
Ja.
Laura.
Ja, ich würde ganz gerne, weil ich es mir notiert habe und weil ich auch die SchauspielerInnen würdigen möchte, noch ein paar Namen droppen. Hier eine der Hauptrollen hat noch Gabriele Ferzetti, der hier Quinto Fabio Massimo, also eben den Senator spielt und den Gegenspieler von Hannibal. Der hat später ein paar bekanntere Dinge auch gemacht, hat in Die mit der Liebe spielen, La Ventura 1960 auch mitgedreht, Spiel mir das Lied von Tod, ja, hier haben wir wieder Leone, im Geheimdienst ihrer Majestät oder der Nachtportier, also der hat dann nochmal eine kleine Filmkarriere als Schauspieler hingelegt. Sylvia, also gespielt von Rita Gam, die hat in König der Könige oder Clute, den habe ich sogar letztes Jahr mal mit Natalie zusammen gesehen, ja, 1971, mitgespielt. Und last but not least habe ich mir noch aufgeschrieben,
Milli Vanilli.
Real Milli Vanilli, Milli Vitale als Danila, die hat in Krieg und Frieden mitgespielt. So, das reicht jetzt aber auch mit irgendwelchen.
Den habe ich gesehen. Den muss ich noch zu Ende gucken, weil das ja ein Vierteiler ist oder ja. So.
Gibt's ja zwei, glaube ich. Ich habe es jetzt mir nicht aufgeschrieben. Es gibt ja einmal die von 56, glaube ich, also sehr Tolstoi, glaube ich, ne, der das Buch geschrieben hat.
Ja.
Und das ist doch die amerikanische Verfilmung mit Audrey Hepburn. Und dann gibt's aber einen Vierteiler von, oh shit.
Irgendwie Bondarchuk oder so.
Ne? Ja. So. Sergei Bondarchuk, ja.
Ja, die habe ich gesehen.
Ah, krass, okay.
Das ist krass. Also ich habe nur den ersten Teil bisher gesehen. Ich habe die DVD oder die Blu-ray-Box hier. Aber also das ist schon, da ist eine Schlacht drin, da kann Hannibal hier weinend vom Felde kriechen.
Ja, geil. Auf den habe ich nämlich, auf diesen Vierteil habe ich nämlich auch Bock drauf. Da habe ich auch schon seit Ewigkeit in der Sammlung. Gab es mal als DVD-Box, ich weiß gar nicht, ob es davon mittlerweile auch Blu-ray gibt wahrscheinlich.
Oder habe ich die auch, das ist halt so eine viereckige, so ein...
Mit rotem ja, genau. Cover, ne? Rot-Schwarz, ja, ja von ja, Ice Storm. Die haben so die typischen russischen Dinger und Defa-Dinger von damals rausgebracht. Ja,
ja aber deutlich besser als das, was wir hier serviert kriegen.
Ja. Ja, so viel zu Hannibal. Viel mehr habe ich auch irgendwie gar nicht mitgebracht.
Nee, für Komplettisten empfehlenswert, ansonsten Bogen.
Genau. Mach ich mal Punkte, wa?
Jo.
IMDb bei einer 5,2. Es gibt keinen Metascore. Letterboxd Community bei 3,0. Ich konnte dem wirklich nicht mehr als 5 Punkte abgewinnen. Das ist schon echt herausgekitzelte 5 Punkte.
Ja, das ist schon gut gemeinte. Ich bin nur bei 4.
Ja, kann ich verstehen.
Also das, hat mir nicht so gut gefallen.
Dann lieber nochmal ein 100. Mal einen der anderen Filme mit Bud Spencer und Terence Hill.
Ja, zum Beispiel den ich jetzt als ersten mitgebracht habe, nämlich Das Krokodil und sein Nilpferd, ist eigentlich schon ein ziemliches Spätwerk, denn er ist genau 20 Jahre nach Hannibal rausgekommen, 1979. Und ist dann in der Reihe, glaube ich, der 13. Film von den beiden oder mit den beiden.
Mhm.
Und das ist auch schon kein Western mehr, sondern da geht's dann in andere Gefilde. Und hier sind wir auch mal auf einem ganz anderen Kontinent, denn hier bewegen wir uns auf dem afrikanischen Kontinent, wie der Titel vielleicht auch schon vermuten lassen kann. Denn auch der italienische Originaltitel ist gar nicht so weit weg von dem deutschen, was ja häufig der Fall ist, aber hier ist es wäre korrekt übersetzt, ich bin bei den Nilpferden. Das werde ich jetzt auf Italienisch nicht aussprechen. So.
Aber auf Türkisch bitte.
Ja, unbedingt. Ja, und das ist ein Film, den habe ich in meiner Kindheit schon häufiger gesehen. Es gab meistens so 6, 7 Classics. Das sind auch alles die in dieser Blu-ray-Box, die ich drin habe, in der DVD-Box, die ich habe von EMS, ist die, glaube ich, drin sind. So, das waren die Klassiker, die liefen rauf und runter. Und das war definitiv einer davon. Ja.
Ey, diese DVD-Box, ja.
Die ist so geil.
Egal, wo ich bin, ob die Leute vielleicht 10 Boxen und DVDs im Regal haben oder ein paar hundert, in jedem zweiten Haushalt gibt's diese Box.
Ja.
Die müssen die doch in millionenfacher Ausführung produziert haben damals.
Das muss ein Riesenhit gewesen sein, die Box. Würde mich mal interessieren, irgendwie, wie viele Stück die davon vertickt haben. Mhm. Also, ich meine, die sieht ja auch echt geil aus, wenn du die ins Regal stellst, ja, wo die stimmt. beiden dann in den Hängematten liegen. Das Bild ist aus einem...
Stimmt, die schmalen Seiten haben doch dann auch so ein Rückenmotiv gebildet. Genau. Ja,
das ist quasi das Cover von 2 Asse Trumpfen auf, wo die beiden in der Hängematte liegen, zwischen Palmen.
Ich habe die irgendwann mal vertickt, du hast ja vertickt gesagt. Ich habe sie mal vertickt, weil ich dann alle irgendwann auf Blu-ray hatte.
Ja.
Die kam dann von 3L raus. 3L war, glaube ich, die Nachfolgefirma zur EMS. Und 3P. Da, bitte?
Und 3P.
3P, ja genau, die haben auch nochmal ihren neuen Soundtrack so beigesteuert. Ja, und dann wurde Xavier Naidoo Verschwörungstheoretiker und dann gab es auch 3L nicht mehr. Das ist die wahre Story. Wir decken
dann
auf.
Da hat er sich noch eine Atemschutzmaske von 3M aufgesetzt und dann ging's los.
Sehr schön. Und jetzt die 3Bs noch, ja?
Genau. Jetzt die 3Bs.
Ja, weil das war das Coole. Die hatten ja dann auch teilweise wirklich neue HD-Master verwendet, auch teilweise aus Italien, wo sie dann liebevoll restauriert wurden. Und dann dort weitestgehend, wo verfügbar, auch dann ja beide Synchronfassungen oder eben auch eine andere Schnittfassung, teilweise auch die italienischen Langfassungen mit an Bord. Und da habe ich dann einfach mal die DVD-Box abgelöst. Ja, aus nostalgischen Gründen. Rückblickend hätte ich sie vielleicht dann doch irgendwie behalten, aber wahrscheinlich gibt es die auch günstig bei eBay. Ich weiß es gar nicht. Müsste ich mal schauen.
Bestimmt. Ich werde wahrscheinlich irgendwann, ich werde die behalten, weil ich die auch schon Ewigkeiten besitze. Ich werde es aber wahrscheinlich auch irgendwann mal updaten, weil ich gerade jetzt festgestellt habe, zum Beispiel die rechte und linke Hand des Teufels ist sehr, sehr gelbstichig in der Version. Ich hab die online dann nochmal gesehen, da ist es auch so, aber ich hoffe, dass sie die für eine Blu-ray-Auswertung aufgearbeitet haben.
Haben sie,
gut. Weil, also die ist wirklich gelb, gelb, gelb.
Ja.
Das ist hart. Aber da sind wir noch nicht. Kommen wir erstmal zurück, das Krokodil und sein Nilpferd. Hier haben wir natürlich in den Hauptrollen wieder Bud Spencer und Terence Hill. Bud Spencer ist Tom und Terence Hill ist Slim. Also einer ist das Krokodil und der andere das Nilpferd. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, wer ist. Anhand der Statur könnte man darauf kommen. Ja, und Slim ist schon sehr, sehr lange weg gewesen und kehrt an seinen Heimatort zurück in Afrika. Ich weiß gar nicht, ob erwähnt wird, welches Land das ist. Habe ich zumindest gerade nicht im Kopf.
Ah, nee, ich auch nicht.
Naja, und da ist halt sein Cousin, das ist Tom, also Nilpferd, und der macht da so Safaris in so einem Bus. Naja, und weil Slim bekennender Tierschützer ist und er Safaris scheiße findet, schießt er seinem Cousin dann mal kurzerhand in den Reifen, der daraufhin mit dem ganzen Bus in einen Teich oder einen See stürzt. Und findet auch sofort heraus, dass beim Auftauchen, dass er, von wem er dort beschossen wurde, und läuft ihm halt nach. Und dann treffen sie sich in Mama Leones Haus. Und ja, eigentlich will er ihn sofort wieder rauswerfen, aber Mama Leone bringt die beiden natürlich an den Tisch, weil es soll ja gegessen werden. Das ist natürlich auch was sich durch alle Filme von denen zieht, dass gerne gegessen wird. Neben den Kloppereien gibt's natürlich auch immer ordentlich was zu essen. Und hier gibt's gleich mehrere Essensszenen. Naja, und Slim sagt halt, er hat Kohle und kann ihm das alles ersetzen. Man sieht dann aber, dass er dreht sich dann um und will das Geld zählen. Man sieht aber, dass er halt nichts hat und denselben Schein 5-mal umdreht. Und will dann einen neuen Bus kaufen, dass sie halt gemeinsam ein Touristengeschäft aufmachen, wobei dann aber nur mit Platzpatronen geschossen werden soll. Ja. Und parallel gibt's halt noch eine zweite Storyline. Es gibt nämlich einen Spekulanten, den Ormond. Der wird von Joe Buckner gespielt. Den kennt man aus Street Fighter zum Beispiel. Als Bisons Folterknecht. Oder der spielt auch noch in der Bulldozer. Oder der Große mit seinem außerirdischen Kleinen mit. Da haben wir den Film wieder.
Der Bulldozer mit Chuck Norris oder was?
Nee, mit Bud Spencer.
Ach so, der Bulldozer, okay.
Ich glaube der mit Bud Spencer, ja. ja, muss.
Ja, der Typ sieht ja auch schon ein bisschen markanter aus. Passt ja perfekt irgendwie als Gegenpart für Bud Spencer in solche Filme.
Der hat natürlich auch noch ein paar Schergen, die alle ähnlich kantig gefressen haben. So, das ist schon eine ziemlich geile Truppe, die da zusammengebaut haben. Naja, der möchte aber halt, dass das Dorf halt weicht, damit er da ein Safari-Gehege aufbauen kann. Und die Tiere dann halt außer Landes bringen kann, um sie zu verkaufen. Ja, das finden natürlich Krokodil und Nilfeld gar nicht gut und stellen sich ihm entgegen. So, das ist, die Handlung passt theoretisch auf den Bierdeckel, aber darum geht's bei diesem Film ja auch nicht.
Wahrscheinlich passen alle Handlungen aller Bud Spencer und Terence Hill Filme zusammen auf einen Bierdeckel.
Man kann sie ja auch größtenteils übereinander legen. Also es ist ja eigentlich immer so, dass entweder sind sie Brüder, Cousins oder Unbekannte, aber sie mögen sich auf jeden Fall am Anfang nicht, müssen dann oder wollen dann oder werden dann zusammenarbeiten und arrangieren sich irgendwie damit und am Ende ist doch alles ein Riesenspaß. So, also das eint ja alle Filme von denen, dass zwei ungleiche Typen sich zusammenraufen müssen. Man könnte sagen, das ist auch so das Vorbild, und da komme ich bei einem späteren Film nochmal drauf, für so Buddy-Cop-Filme, weil das war's am Ende auch. So Filme wie, um mal die ganz Großen zu nennen, so Lethal Weapon und so, die funktionieren nach einem ähnlichen Konzept. Und wenn man die Doku gesehen hat, haben sich auch ein paar das hier angeschaut. Zumindest einen Film, den ich später noch bringen werde, wo es um ungleiche Cops geht.
Ich meine, es war jetzt cool an den beiden, ja. Mit den Film, wo beide mitspielen, wusste man immer eigentlich schon sofort, worauf man sich da einlässt. Ja, und entweder kann man was damit anfangen oder eben nicht. Und dann kann man auch alle anderen liegen lassen oder sich halt immer wieder geben. Das ist ja das Schöne bei den Dingern.
Ja, eben. Ja, und die Mama Leone möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Die wird nämlich von Mae Delamini gespielt. Und das ist ihre einzige Rolle. Also die hat auch nur das gemacht, obwohl ich schwören könnte, als ich die gesehen habe, dass ich die aus so vielen Filmen kenne. Und die fand ich auch richtig toll. Aber es war nur der eine Film.
Verrückt. War wie eine zweite Mutter damals für dich.
Ja, ist wirklich krass. Also wenn wir mal ein Ranking machen mit den 5 besten Müttern, dann ist sie dabei. Obwohl, sie ist ja theoretisch nicht die Mutter, aber die 5 besten Mamas, dann ist sie auf jeden Fall dabei. Und eine, die gleich noch kommt, ist dann auch dabei. Also das haben die Filme hier schon gut dabei. Ja, der Film hier wurde von Italo Zingarelli gemacht. Der hat noch einen Bud Spencer-Film ansonsten gedreht, die 5 Gefürchteten, war aber größtenteils eigentlich als Produzent tätig. Das Drehbuch allerdings, da haben wir ein paar mehr oder ein paar größere Namen dabei. Vor allen Dingen Barbara Alberti und Amedeo Pagani, denn die haben häufiger zusammengeschrieben, zum Beispiel den Nachtportier. Wir hatten ihn eben schon. Und dann war noch als dritter Drehbuchautor ist Vincenzo Manino gelistet und der hat vor allen Dingen viel mit Fulci und Deodato gemacht, nämlich den New York Ripper hat er geschrieben und der Schlitzer, Raiders of Atlantis, also der hat viel für diesen Italo-B-Film geschrieben. Und ich finde, so diese beiden Einflüsse kommen hier ganz gut zusammen von den dreien. Das ist schon ganz geil. Oh, aber primär geht's hier natürlich um Klopperei, Sprüche und Essen und dieses Essen, als sie bei Ormond zum Essen eingeladen sind, so das muss man schon erwähnen. weil da fallen Sprüche, gerade als er so den Hummer isst, so, das kaust du da auf einer Dachrinne rum. Das sind schon so Sachen, das habe ich als Kind schon gefeiert und das sind auch Sprüche, die haben sich bis heute durchgezogen, auch in so im Alltag. Wenn einer sehr laut ist, dann ist das halt die Frage.
Spruch, ey, geil.
Also es sind natürlich Sprüche oder auch so ein Synchron-Dialog-Drehbuch, das würdest du heute niemals mehr schreiben können in der Form. Du würdest ja wahrscheinlich sofort diverse Klagen in den Hals bekommen, weil du irgendwelche allgemeinen Gleichstellungsgesetze und was auch immer, gut, gilt nur in der Firma, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Da, oder allein aus schon ethischen oder moralischen Gesichtspunkten, ja, würdest du heute leider nie mehr machen können. Deswegen feiere ich das einfach, weil das ist Film, das soll unterhalten und natürlich ist es alles wahnsinnig drüber, aber ey, so war das konzipiert und wenn man dann natürlich sich die Freiheit nimmt und über bestimmte Aspekte einfach hinweggucken kann, was man heutzutage natürlich muss, auch bei anderen Geschichten, sonst gehst du einfach unter, ja, dann bieten die auch immer noch so viel Unterhaltung, das ist echt verrückt.
Ja, definitiv.
Und auch so teilweise subtil, Alter. Ich konnte mich ja an vieles gar nicht mehr erinnern, weil es wirklich teilweise lagen jetzt 20 Jahre Minimum dazwischen, zwischen der letztmaligen Sichtung und jetzt der erneuten Sichtung in Vorbereitung auf diesen Podcast. Alter, ich habe teilweise Tränen gelacht. Ja.
Ich auch. Ich kann schon mal spoilern, Miri nicht.
Glaube ich. Ich habe die Filme auch alleine geguckt, weil ja, ich wusste, Natalie kann damit einfach nichts anfangen. Damals schon nicht und auch weiterhin nicht. Ja, das ist einfach nicht ihr Humor.
Ja, ich gehe später nochmal auf einen Punkt da ein. Dass, ja.
Okay, ich bin schon gespannt. Ja, aber es ist gut, wenn wir mal so erwähnt. Einen Filmabend, Pärchenabend machen sollten, dann...
Keine Bud Spencer-Filme.
Wir schicken die beiden Frauen in die Leseecke und wir ziehen uns Bud Spencer und Terence Hill rein.
Genau.
Ist doch gut.
Guter Plan. Nee, aber du hast gerade schon Synchro erwähnt, hier natürlich wieder Rainer Brandt, Dialogregie. Und hier ist dann einmal die Stimme von Arnold Marquis zu hören und natürlich Thomas Danneberg, aber hier dann nicht Wolfgang Hess. Aber hier hat man dafür noch eine andere sehr charismatische Stimme, denn Ormond wird gesprochen von Manfred Lehmann, den die meisten entweder von Praktiker kennen oder natürlich von Bruce Willis. Außer Tiernahrung. Ja, gedreht wurde das Ganze in der Nähe von Johannesburg. Die Tierszenen haben sie in einem Park in der Nähe von Pretoria gedreht. Den Film hier hätte ich mit Miri gucken sollen, denn die ist da überall gewesen. Das hätte sie vielleicht ein bisschen mehr gekriegt als den Film, in den sie zufällig reingestolpert ist. Und was ich hier spannend fand, den Titelsong Grau, 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 den hat Bud Spencer selber geschrieben und gesungen. Also das ist schon ziemlich cool. Es gibt aber auch noch eine Version von dem Song mit Oliver Onions und das ist natürlich der absolute Bud Spencer und Terence Hill Veteran. Der hat diese ganzen nervigen Songs geschrieben, ja, die in Dauerschleife laufen in den Filmen, die ich allesamt geil finde.
Sind hier zwei Brüder.
Ja. Achso, es sind zwei.
Mhm.
Ich dachte immer, es wäre einer.
Nee, es sind zwei. Waren scheiße. Ich habe mir auch so viel YouTube-Kram. Ach nee, das war auf irgendeiner Blu-ray bei einem der Filme im Bonusmaterial dabei. Ja, da hatten sie dann auch viele Jahre später nochmal interviewt und die haben ja gesagt, ja, das war für die halt billig zu komponieren. Die wussten halt, der soll einfach eingängig sein und das hatten die halt immer schnell geschrieben. Aber ey, ich feiere das auch voll, was die da komponiert hatten für die Filme.
Ja. Das Flying Through the Air und Dune Buggy ist, glaube ich, auch von denen.
Ja, Mann, ich habe immer noch Ohrwürmer, obwohl manche Filme jetzt auch schon ein paar Wochen her sind, dass ich die geguckt habe. Das ist schon echt lustig, ey.
Definitiv. Aber weißt du, welche Fassung du hier gesehen hast? Hier gibt es ja auch ein paar mehr. Es gibt eine italienische Originalfassung, 104 Minuten. Es gibt eine internationale mit 95 Minuten. Es gibt noch einen Integral-Cut mit 106 Minuten. Ich glaube, ich habe die italienische Originalfassung gesehen, aber ich hätte dafür die DVD nochmal holen müssen.
Ja.
Gar nicht wahr. Ich habe die internationale gesehen mit 95 Minuten, habe ich mir sogar aufgeschrieben, ich Idiot.
Ja, die habe ich auch gesehen.
Ja.
Ja.
Und ich halte die auch für die beste.
Ich auch.
Der müsste nicht länger sein, egal was da kommt. Der passt schon so, wie er ist. Was diese Filme allerdings eint, deswegen erwähnen wir das heute auch nicht, also meine zumindest, bei dir glaube ich aber auch, man findet nahezu nie ein Budget oder ein Boxoffice-Ergebnis. Es ist einfach entweder zu lange her oder wurde noch nicht getrackt. Und die Filme waren auch in Deutschland am erfolgreichsten. Bei alten Filmen findet man ja häufig nur Amerika und Kanada, weil es dieses World Wide Box Office Ding noch gar nicht gab. Ich habe mal irgendwo, glaube ich, aufgeschnappt, dass es auch so an die daran liegt, dass es in Deutschland lange Zeit gar keine zentrale Auswertungsstelle für Kinokartenverkäufe und so gab. Also man kam an diese Daten halt auch echt nicht ran. Ja, und so haben wir hier einen ganz klassischen Film aus deren Werk. Was ich hier spannend fand, ist, dass Produktionsland noch Westdeutschland war. Ich vermute, dass das an der Kolonie liegt. Ich vermute das mal. Ich weiß es nicht, aber könnte sein. Und halt, weil später auch die deutsche Firmen als größte Vermarktungsfirmen hier eingesprungen sind. Wer dazu mehr und Illustres wissen will, der guckt sich die Dokus an. Denn da kommen die Nachfahren dieser Herren zu Wort. Vor allen Dingen in der Bud's Best kommt einer zu Wort, der damals einer der besten Freunde von Bud Spencer war. Und der Sohn, der dort interviewt wird, war damals der Chauffeur von Bud Spencer.
Ach ja. Ja, und einer der beiden Dokus sieht man dann eben auch, ich komme gerade nicht auf den Namen, Alter. Das war der mit dem Schnauzer, mit so Fukuhila-mäßigen Haaren, der in Deutschland sozusagen den, ich weiß gar nicht, ob das Vertrieb war, gemacht hatte. Der hat ja dann halt immer berichtet, ja, dass die einfach wirklich wahnsinnig erfolgreich waren in Deutschland. Also da kam schon bei jedem Film immer ordentlich Kohle zusammen, wenn die im Kino liefen. Weißt du, wen ich meine? Vom Aussehen her zumindest?
Ja, das müsste Matthias Wendland gewesen sein.
Ja, Wendland, dankeschön. Genau der.
Das war der Vater, das war nämlich, glaube ich, auch der Fahrer war als Jugendlicher.
Ah, ja, ja, okay.
Und sein Papa war halt ein dicker Kumpel im wahrsten Sinne, weil die waren beide sehr kräftig, die Herren, und haben sich deshalb auch gut verstanden, weil es beides sehr gerne... Wir haben beide sehr gerne gegessen und Zigarre geraucht.
Stimmt, so war die Story.
Ja, und Top. Der war dann halt Hauptverleiher für ihn und so kam dann natürlich auch die Zusammenarbeit hier mit Westdeutschland zustande, weil die kamen, glaube ich, aus dem Ruhrpott, wenn ich den Akzent richtig gedeutet habe.
Ja,
hab.
Ja.
Oder nee, ja, doch.
Kann
den
schon
Dialekt,
sein.
Nicht den Akzent. Ja, wie fandest du den Film?
Unterhaltsam, wie eigentlich fast alle Filme der beiden. Aber ich habe es ja schon eingangs erwähnt, ich konnte mit den Spaghetti-Western der beiden immer mehr anfangen als mit den anderen Geschichten. Punkt.
Ja, geht mir ähnlich. Ich bin auch größerer Western-Fan bei den beiden. Nur, ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, aber den hier fand ich sehr unterhaltsam. So dass es am Ende wirklich fast immer gleich aufgeworden ist. Irgendwann, je öfter ich die gesehen habe, dann hat man, der hier geht ja auch noch am ehesten in so ein Western-Szenario rein. Alleine so optisch von den Örtlichkeiten und so. Du hast ein Flugzeug, aber trotzdem und ein Bus, aber irgendwie sieht es noch ähnlich wie ein Drehort von einem Spaghetti-Western aus. Und der hat mir deshalb irgendwie schon echt Laune gemacht und ich fand auch, und das darauf kommt es ja mal an, die Sprüche hier sehr geil und die Schlägereien halt auch. Es ist jetzt nicht auf Top-Niveau, aber ist schon einer meiner liebsten Filme von den beiden.
Ja, immerhin kommt der Spruch aus dem Film hier.
Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.
Davon bin ich überzeugt.
Ja. Und ich mochte halt auch die Message hier mit dem Tierschutz und so. Da war dann ja tatsächlich neben dem ganzen Blödsinn ja auch noch ein bisschen was drin, weil es geht dann ja tatsächlich um den Umgang mit den Wildtieren dort vor Ort, die dann verschifft und verkauft werden und auch dann um deren Rettung.
Das stimmt. Wobei es ja erstmal mal wieder, wie so bei vielen Bud Spencer und Terence Hill Filmen, anders anfängt, ja. Entweder beide oder einer von beiden hat dann doch so die dubiose Rolle, ja. Bud Spencer ist ja nicht der Safari-Fahrer von so einem Wagen, der voll ist mit irgendwelchen Wildjägern, die Tiere abknallen wollen.
Ja. Ja, also irgendwie haben sie es dann doch immer so ein bisschen noch mit drin.
Ja.
Fand ich hier aber gut und deswegen kriegt er dafür auch noch ein bisschen Credit von mir, weil er da noch ein bisschen was mitbringt. Ja.
Ja, war wahrscheinlich auch eine Herzensangelegenheit von Terence Hill, der
ja
bekanntermaßen Vegetarier ist.
Ich schätze auch. Ja, hast du noch irgendwas? Sonst hau ich Punkte raus.
Gerne.
IMDb ist bei 6,6, Metascore, wie auch häufig bei deren Filmen, gibt's keinen. Letterboxd ist entsprechend bei 3,3, also es geht sich genau auf. Und bei mir ist hier tatsächlich eine 8,0. Also ich bin hier Euphorie.
Aha. Ja, ich bin da nur knapp drunter. 7,5 gibt's von mir.
Ja, guck. Da sind wir doch sehr gut dabei. Aber dann gehen wir doch jetzt mal in dein bevorzugtes Genre, was die beiden bedienen.
Oh ja, das war...
Was hast du uns da mitgebracht?
Den fünften Film der beiden. Wenn wir jetzt Hannibal einfach mit dazu zählen in der Historie, ja, lass uns so zählen. Und zwar aus dem Jahre 1970 Die rechte und die linke Hand des Teufels. Und ich behaupte, dass wahrscheinlich das der Film der beiden ist, den ich am meisten gesehen habe.
Echt, bei mir ist es Vier Fäuste für ein Halleluja.
Ah ja, okay, na siehste.
Fun Fact, den finde ich auch besser, sage ich schon mal vorher.
Ah ja, den haben wir heute nicht im Petto. Also den
der
müssen
kommt
wir dann,
nächstes Mal.
Der, genau. Ja, und wie sich's für einen Western gehört, tritt hier als Produktionsfirma Westfilm auf. Gut, kannte ich vorher nicht. Hat auch nur 21 Credits, aber die haben eben auch Vier Fäuste für ein Halleluja gemacht.
Und Zigaretten.
Ja, genau. Sehr schön. Ja, im Original heißt der Film Lo Chiamavano Trinità, was auch immer das direkt übersetzt heißt. Ich habe es jetzt nicht in den Google-Übersetzer geschmissen. Aber ich denke, er greift hier die Filmfigur Trinita auf, gespielt von Terence Hill und dann auch im englischen Vertrieb und immer wieder als Rollentitel Trinity. Ja. Im Deutschen heißt er aber der müde Joe, beziehungsweise ist aufgrund seines souveränen Umgangs mit der rechten Hand, mit der Knarre, die rechte Hand des Teufels. Und
korrekt übersetzt kann ich dir übrigens sagen, sie nannten ihn Trinity.
Ah, dankeschön. Das hast du jetzt aus dem Kopf übersetzt, so wie ich dich kenne.
Natürlich, ich habe eben Alessandro angerufen. Und
sehr schön. Ja, den hat man aber zwischengeschaltet. Wenn wir jetzt Video hätten, ja, hättet ihr ihn sehen können. So müssen wir
das
nur von Alessandro erzählen. Hier gibt es interessanterweise halt eben eine Synchronfassung, wo Terence Hill von Hartmut Gregg gesprochen wird. Und jetzt kommen wir zu Bud Spencer. Er ist nämlich der Kleine oder eben auch die linke Hand des Teufels, weil Linkshänder und Linker mit der linken Hand der Umgang mit der Knarre, der hier von dir schon mehrfach erwähnten Wolfgang Hess gesprochen wird. Und das hier ist es halt ein bisschen gemein. Ich greife schon mal vor, weil es gibt einen Wiederaufführungstrailer aus dem Jahr 1981, als der Film erneut ins Kino kam. Und dieser Trailer wurde halt neu synchronisiert. Und zwar eben von Rainer Brandt, der dann im Trailer Arnold Marquis und Thomas Danneberg als Synchronsprecher hatte. Es hatte mich ein bisschen irritiert, weil ich hatte mir die Fassung auf Blu-ray angeguckt und ja, fand die dann auch amüsant genug. Aber als ich den Trailer dann gesehen habe, dachte ich, ey geil, Alter, die Fassung, an die muss ich rankommen, und hatte den Film dann noch irgendwo auf DVD, aber auch da war sie nicht drauf, und habe dann eben recherchiert, shit, es gab hier einfach nur diese Fassung mit Synchro und nur für den Trailer dann dieses eigenständige Ding. Jo, worum geht's inhaltlich? Auch wieder sehr überschaubar, die Story. Terence Hill als Trinity kommt, das ist, weiß nicht, der Anfang ist so klassisch für mich, für seine Figur. Pennt auf so einer Liege, die er einfach an so ein Pferd angebunden hat, und wacht quasi nur auf, wenn er halt mal muss, und landet dann in so einem kleinen Städtchen und trifft da auf seinen Bruder, gespielt von Bud Spencer. Also hier sind es mal Brüder, nicht Cousins oder Freunde, die am Anfang sich nicht wollen. aber man sieht sofort, Bud Spencer hat eigentlich gar keinen Bock, ihn da zu sehen. Der halt auch nur in so einem kleinen Städtchen, verschlafenen Städtchen ist, weil er glaubt, den richtigen Sheriff erschossen zu haben. Er spielt nämlich einen Sheriff und eigentlich darauf wartet, dass seine Gang, seine Freunde vorbeikommen, mit denen er halt den nächsten Überfall geplant hat. Und irgendwie so ziemlich schnell wandelt sich das dann in die Richtung, dass die beiden mal wieder als Retter agieren, weil in der Nähe gibt es ein schönes Ländchen, Plätzchen in einem Tal gelegen, Erde, das so Mormonensiedler besiedeln. Ja, viele Familien sind da mit den klassischen Planwagen angerückt und wollen halt ihre Stadt dort errichten. und haben aber halt nicht die Rechnung gemacht mit der, mit so einer Mexikaner-Gang, die da immer mal wieder ihr Unwesen treibt und von denen eigentlich nur bekocht werden will, damit sie wieder zu Kräften kommt für den nächsten Überfall oder was auch immer. Und eben von einem skrupellosen Major, der hier in der Stadt nämlich sich aufhält und es als Pferdezüchter auf dieses fruchtbare Land im Tal gelegen abgesehen hat und dort auch die Mormonen vertreiben möchte. Und ja, Bud Spencer und Terence Hill, sich, die haben ja dann doch immer das Herz fürs Gute. Und zufällig haben die Mormonen auch irgendwie zwei blonde, ja, für damalige Verhältnisse hübsch anzusehende Frauen. Das war auch so typisch in den Bud Spencer und Terence Hill Filmen, dass die Frauenrollen manchmal eher stupider Art waren. Ja, das waren dann hübsche Frauen, die dann manchmal knapp bekleidet. Ich glaube, du hast auch noch mal einen Film im Petto, wo man das dann vielleicht, oh, ja, wo man noch mehr drüber sprechen kann. Die ja dann blöderweise auch nicht mal die Intelligenzbestien im Film sein mussten. Und naja, gut, hier halt Mittel zum Zweck auch dafür herhalten mussten, dass die Bud Spencer und Terence Hill sich da einfach für die Mormonen einsetzen und dann natürlich diverse Auseinandersetzungen dann gibt in dem Film. Ja, mal zwischendurch mit den Mexikanern, aber dann eben auch zwischendurch mit dem Major und seiner Gang. Und das hat für mich wunderbar funktioniert. Ja, der Aufbau des Films mit den Kampfszenen, den liebe ich, diesen Film. Wie geht's dir mit dem Ding?
Ich mag den auch sehr, sehr gerne. Gerade so der Anfang, der müde Joe, ist natürlich ein Traum. So, das ist schon der Hammer. Die Musik ist der Wahnsinn. Mhm. Die, also ich meine, der Song wurde ja selbst von Tarantino, ja, ich glaube, bei Django Unchained eingesetzt. Mhm. Das ist einfach mega.
Habt ihr bestimmt schon mal gehört, so eine typische Pfeifmusik. Ja, die Melodie ist total eingängig. Ich habe immer noch einen Ohrwurm davon.
Mhm. Ich glaube, ist auch egal, bevor ich jetzt Schwachsinn erzähle. Aber ich meine, dass es in Django vorkommt, als er sein Pferd findet oder kriegt.
Ah ja, ich habe es mir nur von den Trivia Facts aufgeschrieben, dass Quentin Tarantino das dafür verwendet hat. Ich habe ihn damals nur im Kino gesehen, leider nicht mehr. Deswegen erinnere ich mich nicht mehr daran. Aber es würde ja passen, inhaltlich.
Wenn ich meine, dass er da Szene irgendwas ist, was verwendet hat, aber kann auch Halbwissen sein.
Ja.
In Summe, ich finde den Film geil. Ich finde, dass das Ganze mit den Siedlern und Bruder Jonathan und so, das nimmt mir manchmal ein bisschen zu viel Raum ein. Deswegen mag ich Vier Fäuste für ein Halleluja ein bisschen lieber. Ein kleines bisschen, aber das ist marginal. Das ist ein super geiler Film, der immer noch Bock macht. So, und hier, ich habe ihn eben erwähnt, den Zähnespucker aus Mücke, sie nannten ihn Mücke. Und hier spielt er dann auch das erste Mal mit. Das ist nämlich Riccardo Pizzuti.
Sehr schön.
Und den, der spielt mir in auch so unfassbar vielen Filmen von denen mit.
Ich habe mir das aufgeschrieben. Du auch?
Nee, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wo der überall mitspielt, aber
okay, ich
dürfte fast überall sein.
Dann, also ich habe es mir bewusst aufgeschrieben, weil es halt total lustig ist. Das ist nämlich ein cooler Aspekt, den ich jetzt erst als erwachsener Mann für mich rückblickend gecheckt habe. Als Kind halt gar nicht so sehr. Das ist immer wieder die gleichen Schauspieler gab, die da als Stunt-Double herhalten mussten, um verprügelt zu werden, war natürlich super, weil die waren ja, die kannten sich einfach untereinander. Die wussten, wie Bud Spencer und Terence Hill funktionieren und wie man mit denen halt eine möglichst gut choreografierte Action-Schlägerei halt hinbekommt. Ja, deswegen sieht man halt immer wieder die gleichen Leute. Ich war damals natürlich zu unwissend, der war dann falsch angeklebter Bart und schon war das für mich ein anderer Mensch. Aber hier konkret zu Riccardo Pizzuti, der hier Jeff spielt, in der, muss man sich nicht merken, weil er für mich jetzt auch einfach repräsentativ für so viele Gesichter war aus dieser Stunt-Crew. Der hatte seine erste Statistenrolle in Herkules, der Held von Karthago, 1961, will ich einfach nur erwähnen, um zu entwürdigen, ja, ab wann seine Karriere so richtig losging. Hat dann auch immer wieder in den 60er, 70er Jahren die typischen Sandalenfilme mitgespielt. Einer war davon Supermänner gegen Amazonen. Das war so eine Shaw Brothers und Italo Kombination. Ich werde jetzt nicht erwähnen, warum ich den Namen Shaw Brothers in den Mund nehme. Ihr bekommt es vielleicht noch früh genug ja, dann zu wissen. Und hier kommt jetzt die Reihe. Bud Spencer und oder Terence Hill Filme. Angefangen mit 4 für ein Ave Maria 1968. Ich sag jetzt nicht nochmal das Jahr. 4 Fäuste für ein Halleluja. Verflucht, verdammt und Halleluja. Auch die Engel essen Bohnen. 2 Missionare. Plattfuß räumt auf. Hector, Ritter ohne Furcht und Tadel. 2 außer Rand und Band. Sie nannten ihn Mücke. 2 sind nicht zu bremsen. Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Plattfuß am Nil. Buddy haut den Lukas. Eine Faust geht nach Westen. 2 Asse trumpfen auf. 2 bärenstarke Typen. Und wenn man vom Teufel spricht. Und da hat es dann auch geendet mit den Filmen, wo Riccardo Pizzuti mitgespielt hat. Also.
Ein Genie, der Mann.
Gefühlt bei fast allen.
Ja. Ich habe das gerade nochmal recherchiert. Ja. Bitte. Ich habe gerade geguckt, Trinity, der Song, ist auf dem Django Unchained Soundtrack drauf. Und, ja.
Ja, geil.
Also ich meine, die kennt auch jeder, das ist halt diese Five-Melodie und dann kommt halt hier Who's the Guy, Who's the Talk of the Town und so und das kennt man.
Ja, Mann.
Bam, bam. Din, bam, bam.
So ist es. Din, 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 din. Ja, Mann.
So, das kennt man.
Auf jeden Fall. Aber ich feiere das ja immer wieder, wie sehr Tarantino einfach schon immer Filmfan war und
ja,
das zu würdigen weiß. Mega. Ja, manchmal subtil, manchmal weniger subtil, aber Hauptsache es wird gewürdigt. Von daher einfach nochmal. Wir erwähnen den Namen so oft, aber ey, ich feiere das. Ich feiere das einfach so sehr.
Ja. Liebe und, gehört gewürdigt.
Ja. Apropos Liebe, ja, aus der Liebe, von Terence Hill und seiner Frau ist auch ein Sohn entstanden, Jess Hill, der hier nämlich ein Mormonenbaby spielt. Ja, seine erste Filmrolle hat er hier in diesem
Wenn's
Film.
Wenn's die Hosen aushalten.
Und ich will es erwähnen, weil ich es mir notiert hatte, du hast den Jonathan erwähnt, ja, das ist so quasi das, kann man sagen, Oberhaupt der Mormonen-Gang in dem Film. Der wird gespielt von Stephen Zacharias. Den kennt man möglicherweise aus Der Mann von La Mancha oder ein paar Jahre später Krieg der Eispiraten. Den habe ich auch irgendwann mal geguckt.
Oh ja, ist auch ein Kinderfilm.
Ja. Die Major würde ich noch erwähnen wollen, gespielt von Farley Granger. Der hat nämlich vorher schon Karriere in Alfred Hitchcock-Filmen gemacht. Ja, Cocktail für eine Leiche hat er mitgespielt, Der Fremde im Zug. Also das war wahrscheinlich so ein kleines schauspielerisches Zugpferd, was man hier an Wagen gespannt hat.
Ja, macht er auch gut.
Was ich ziemlich lustig fand, auch hier kommt wieder Essen zum Tragen. Ja, wie du hast schon erwähnt, fast allen Filmen. In einer der Dokus, die wir erwähnt hatten, wurde es auch mal ganz kurz aufgeworfen, dieser Punkt. Warum wird denn immer so viel Fressen gezeigt? Und die Antwort war, weil jeder Mensch halt isst. Ja, das gehört irgendwie dazu. Und bei mir hat es auch immer wieder positive Assoziationen, wenn die hier beim Essen überwiegend natürlich von irgendwelchen Bohnengerichten oder Fleischgerichten gezeigt werden. Also Hummer sieht man auch, hast du erwähnt, aber das war dann eher Seltenheit. Also überwiegend gab es spartanisches Essen, was man in so einer schönen gusseisernen Pfanne servieren kann, die man natürlich auch für andere Situationen gut benutzen kann, wie zum Beispiel dieser hier. Jetzt muss ich, oh Alter. Ja, man merkt noch, ich bin noch ab und zu Amateur am Sampleboard. Ich muss schneller umschalten können.
Ich finde aber, und da wieder hier, der Anfang ist ja auch mit Essen.
Ja.
Und Bohnen und Brot und so. in 4 Fäuste für ein Halleluja finde ich das aber noch geiler, weil die ja dieselbe Gruppe an Gangstern dann beide nacheinander überfallen und dann denen das Essen klauen. Das finde ich nochmal großartiger. Da ist übrigens auch wieder Riccardo Pizzuti dabei.
Ja, voll gut, Alter. Richtig gut. Ey, eigentlich haben wir doch auch schon eine Top 3 dann für die nächste Episode mit den beiden. Ja, für diese Folge haben wir schon eine Top 3. Da kommen wir am Ende noch dazu, natürlich. Aber so eine Essens-Top 3 wäre doch auch geil.
Das schreibe ich mir jetzt auf.
Top, Alter. Dann, ich bleib noch kurz beim Essen, weil das fand ich einen ganz lustigen Trivia-Effekt. Terence Hill hat in Vorbereitung auf diese Fressszene am Anfang 24 Stunden lang nichts gegessen, damit er möglichst hungrig das Ding abdrehen kann. und einfach total schnell da diese Pfanne auch dann aufgefuttert hat. Ja, ich glaube, die mussten wirklich nicht den Zeitraffer verwenden in dem Film. Nein.
Boah, das sieht ist aber auch so krank, wie er sich das reinschaufelt.
Ey, einfach. Vor allem mit dem Brot, Alter. Allein das Stück Brot, was ihm da gereicht wird, dachte ich, ey, davon werde ich schon tagelang satt sein können, ey.
Ja. Aber da, vor allen Dingen das, wo ich das gerade erwähnt habe, den Satz, wenn es die Hosen aushalten, hau dir mal auf nach 24 Stunden fast eine Pfanne Bohnen rein, weißt du, was das mit dir macht? Das ist nicht gut, ey. Da bist du besser alleine, wenn du da die nächsten 10 Stunden.
Ja, Mann, Alter. Ey, das wäre doch krass. Eigentlich auch mal eine Doku wert, oder? Es gibt ja einen Film über das Fressen namens Das große Fressen, ja. Mhm. Vielleicht gibt's ja auch irgendwelche Fanzusammenkünfte, die mal diese ganze Fresserei aus Bud Spencer und Terence Hill Filmen nachstellen würden.
Also ich habe schon eine Bohnenpfanne schon mal gemacht. Mit einer Bud Spencer Pfanne. Es gibt hier in Osnabrück auch einen Laden. Witzig, da war ich mit Miri neu spazieren, da bin ich da vorbeigegangen. Und die ist das Kartoffelhaus und die haben eine Bud Spencer Pfanne
auf der Karte. Alter.
Da kriegst du eine gusseiserne Pfanne, wo mit Bohnen und Speck und so ist.
Hammer. Tja, Dennis, wenn ich das nächste Mal.
Ich konnte
Mal
sie nicht überzeugen, da hinzugehen.
Ja, schon mal jetzt die Ankündigung. Also, wenn ich das nächste Mal bei dir zu Besuch bin, dann lass da auf jeden Fall hingehen. Definitiv.
Pflichtprogramm. Kulturgut Osnabrücks.
Ja, apropos Kulturgut. Dieser Film gilt dann auch als der absolute Durchbruch der beiden als Duo, hatte wirklich internationalen Erfolg. Budget konnten wir halt in der Amateurfassung von IMDb nicht finden. Aber das ist einer der Trivia-Facts und ist auch nachvollziehbar, ja. Also für mich, ich habe die Filme dann auch damals weitestgehend im Fernsehen geguckt und der lief halt wirklich immer wieder im Fernsehen. Mhm. Das war einer von einer Handvoll, die halt regelmäßig liefen. Also Minimum ein paar Mal im Jahr.
Definitiv, der lief oft.
Jo, hab ich mir noch irgendwas Spannendes aufgeschrieben? Ich glaube, hatte auch Boxoffice-Erfolg in den USA. Und die Titel- oder die namensgebende Figur Trinity war dann halt auch danach immer wieder ein Zugpferd bei anderen Filmen. Ja, auch den Trinity in Bambino hieß dann Bud Spencer in anderen Filmen. Jo, was vielleicht interessant noch ist, Franco Nero, der im Western-Genre ja überhaupt kein Unbekannter war, aufgrund seiner Django-Rolle. In dem ersten Django-Film oder auch weiteren hat er ja die Hauptrolle gespielt.
Und der war Hill dann nach ihm.
Bitte?
Und Terence Hill ist dann stimmt. als Django gefolgt. Also die beiden sehen sich aber auch unfassbar ähnlich.
Ja, Mann. Diese Rolle war nämlich zuerst vorgesehen. Ja, von Enzo Barboni. Ich glaube, den Namen hat man noch nicht gedroppt. Den man in den Credits vielleicht eher als E.B. Clutcher kennenlernt, um halt auch neben Bud Spencer und Terence Hill hier auch einen englisch angehauchten Namen als Italiener an den Tag legen zu können. Genau, aber Franco Nero ist es nicht geworden. Deswegen vielleicht, was die beiden betrifft, ganz gut so. Und E.B. Clutcher hat ja auch echt einige Filme des Duos gedreht, ja. Den von dir so geliebten Vier Fäuste für ein Halleluja, zwei außer Rand und Band, zwei bärenstarke Typen und auch Vier Fäuste gegen Rio. Also hat sich dann eigentlich auch die ganze Duo-Karriere immer wieder mit denen beschäftigen dürfen.
Ja, es gibt die Regisseure, die so die Filme gedreht haben, da gab es ja manche, jetzt zum Beispiel wie Enzo Barboni, die viele gemacht haben, der hat 4 gemacht. Ich glaube, Giuseppe Colizzi hat auch 4 gemacht. Corbucci hat, glaube ich, 2 gemacht und Bruno Corbucci hat da, glaube ich, auch noch 1 gemacht. Also das ist schon, die 18 Filme sind auf nicht so viele Hände verteilt worden.
Mhm.
Finde ich schon faszinierend, wie geil dann auch so die Nebendarsteller, die Regisseure und die beiden, natürlich unsere beiden Hauptdarsteller, wie eng das so als Zusammenarbeit war, dass es immer dieselben Teams waren. Das finde ich schon ziemlich geil. Und das merkt man auch einfach.
Total. Ich habe sonst nichts weiter noch zu erwähnen. Möchtest du noch was loswerden zum Film?
Nö. Alles gut.
Top-Film. Dann hau ich mal Punkte raus. Genau. Enzo Barboni hat auch das Drehbuch geschrieben und die Story dahinter konzipiert. 7,4 auf IMDb. Wieder kein Metascore. Letterboxd bei 3,6. Ich bin hier tatsächlich das ist Nostalgie. Nochmal ein extra Punkt, deswegen oben rauf. 9 Punkten gelandet.
Oh, krass. Ja, ich bin hier bei 8,5.
Na, siehst du, nur einen halben Punkt Unterschied.
Ja, das ist doch vertretbar. Ich bin gespannt, ob wir heute noch unser Zeichen hören.
Ja, ja.
Wir werden sehen. Aber vielleicht kommt ja auch bald noch ein Zeichen dazu.
Warte mal. Dann
haben wir zwei Zeichen für Dinge.
Das stimmt, ja. Ich hatte schon Lee gegenüber angekündigt, dass wir möglicherweise demnächst mit einem weiteren Sample ums Eck kommen. Ja,
ja, dann haben wir noch ein weiteres Ass im Ärmel.
Ja. Aber ey, ich läut mal den Übergang zu deinem nächsten Film ein.
Ja, ich hab's ja gerade mit dem Ass im Ärmel schon angedeutet. Oder zwei Asse, denn mein nächster Film ist Zwei Asse trumpfen auf. Und das ist wahrscheinlich romantisch verklärt der Film meiner Kindheit. Ich habe keinen Film von denen so oft gesehen wie den hier. Hier ist der korrekt übersetzte Titel, wer einen Freund findet, findet einen Schatz. Und das fasst auch eigentlich die Handlung dieses Films schon direkt zusammen. Das reicht eigentlich, mehr muss man fast gar nicht wissen. Und der ist von 1981, also schon ein etwas späterer Film. Das ist der 14. aus der Reihe. Also wirklich schon Spätwerk. Und hier war man dann auch schon in Amerika angekommen. Das ist nämlich eine Koproduktion von Italien und Amerika. Dementsprechend teilt sich das auch auf in El Pico und Take One Productions, also die beiden Produktionsfirmen. Also man sieht schon, hier wurde dann die internationale Zusammenarbeit verstärkt, was aber natürlich auch an dem Regisseur noch liegen könnte, denn hier haben wir dann Sergio Corbucci, der natürlich bekannt ist für so Meisterwerke wie Django, Leichenpflastern seinen Weg, Hellbenders oder auch Sonny und Jet, den Lee, glaube ich, aus dem Lostopf von mir gezogen hat, den ich sehr mag. Ja, und der hat auch noch Zwei sind nicht zu bremsen gemacht. Also der ist, wie gesagt, auch kein Einzelfall bei Spencer Hill. Der hat dann auch noch einen weiteren gemacht. Drehbuchautor der hat dann auch Sergio Corbucci zusammen mit Mario Amendola gemacht. Der hat die eben erwähnten Filme auch mitgeschrieben, also Leichenpflastern seinen Weg, Sonny und Chad. Aber auch Banana Joe dann noch für Bud Spencer. Der übrigens, Banana Joe hat auch einen der ekelhaftesten Ohrwürmer als Titelsong. Aber das ist vielleicht ein Thema für irgendwann anders. Das wäre auch mal die nervigsten Titelsongs. Das wäre auch eine schöne Top 3. Die aber trotzdem irgendwie geil sind. Ja, ich habe es eben schon erwähnt. Die Handlung ist fast der Originaltitel. Wer einen Freund findet, findet einen Schatz. Denn wir begleiten hier Alan. Und Alan ist dann Terence Hills Figur. Und Alan hat ein kleines Wettproblem, würde ich sagen, auf der Pferderennbahn. Ist aber immer, wie es halt bei Spielsüchtigen so ist, er hat immer so den letzten Tipp und diesmal klappt es aber wirklich. Leider leiht er sich dafür bei der Frisco Gang. Das ist für mich, die Frisco Gang ist ein Traum, alleine der Name ist schon so geil. Und auch die Leute, die da mitspielen oder die in dieser Gang sind, sind natürlich auch wieder die alten Bekannten, die man dann aus anderen Filmen noch kennt, aber ist einfach eine geile Truppe. Und das kommt hier dann später noch, die finden sich noch zusammen mit einer weiteren Truppe und die Kombination ist für mich so göttlich gut. Naja, auf jeden Fall geht seine Wette schief. Die Frisco-Gang verfolgt ihn. Er flieht, taucht in die Hütte von seinem Onkel Brady und sich da verstecken. Naja, wird dann dort von der Frisco-Gang gestellt, aber natürlich kann er sie alle verprügeln, bevor er dann weiter abhauen kann. Und dann gibt ihm sein Onkel aber noch, der volltrunken da rumschläft, noch im letzten Moment eine Schatzkarte mit an die Hand, die zu einem Schatz führen soll, der im Krieg versteckt wurde, der ungefähr 300 Millionen Dollar wert sein soll. Und das fand ich schon krass, weil eigentlich, wenn man heute Filme so aus den 70ern, 80ern guckt, war immer so
eine Million der Schatz viel. Ja.
Das Lösegeld waren dann so 50.000 oder 10.000 oder so. Aber hier sind es gleich 300 Millionen. Also hier hat man dann richtig auf den Kacke gehauen.
Oder es war dann halt Lire gemeint. Und dann haben
es. Oder das, ja. Also 4 Dollar.
Inflationsbereinigt 4 Dollar.
Genau. Naja, Alan flüchtet dann halt weiter, schnappt sich dann auch noch ein Pferd und kommt dann irgendwann am Pier an. Und am Pier steht ein Boot mit Bud Spencers Figur, nämlich Charlie. Und Charlie möchte für Geld, macht er eine Marketing-Schiffstour, nämlich für Puffin-Marmelade. Denn Puffin gibt dir die Kraft und Ausdauer, die du brauchst. Oder wie sein Papagei sagen würde, Puffin gibt dir die Kacke, die du brauchst. Nudelkacke.
Papagei ist auch so geil, ja, Mann.
Ja. Paquito ist das, glaube ich, ne? Paquito ist, glaube ich, der, der Papagei. Was für ein Name. Naja, Alan nimmt halt dann...
was die sich auch allein an Dialog zwischen dem Papagei und Bud Spencer ausgedacht haben. Das ist so absurde, geile Scheiße, Alter.
Was
ich
zum
das
Teufel
gefeiert.
Ist Nudelkacke?
Nudelkacke?
Das ist doch bescheuert. Naja. Alan nimmt auf jeden Fall die Gelegenheit wahr, schnappt sich so eine Kiste Marmelade und taucht auf dem Boot unter als blinder Passagier, so, nicht als Schwarzfahrer. er muss ja nicht zahlen, aber er müsste zahlen. Als blinder Passagier hat er natürlich aber genauso Hunger, denn auf so einem Boot kann man ja auch nicht von Luft und Liebe leben. Und er klaut dann halt immer das Essen von Charlie und irgendwann, erst verdächtigt Charlie halt den Papageien, was natürlich Quatsch ist. Irgendwann lockt er ihn dann mit einem Steak und in die Falle und dann begegnen sich die beiden. Er unfreiwillig, obwohl er ihn eigentlich von Bord werfen will, fällt dann aber Alan ins Wasser und dann kommt ein Hai und Charlie kann es doch nicht übers Herz bringen, zieht ihn wieder zurück und ab da ist er dann kein blinder Passagier mehr, sondern eine Hilfskraft an Bord, mehr oder minder. Ja, aber Alan hat natürlich noch den Plan, diese Schatzinsel zu finden und manipuliert dann den Kompass, so dass sie am Ende irgendwo landen, wo sie nicht landen wollten, was Charlie dann wieder sehr böse macht, als er herausfindet, dass der Kompass manipuliert wurde. Und in der Kabbelei, die danach folgt, stürzen sie leider beide von Bord. Und wie der Zufall so will, natürlich in der Nähe dieser besagten Schatzinsel Pongo Pongo, auf der sie dann stranden. Und dort finden sie halt Zuflucht bei den Eingeborenen dort, die größtenteils, und auch da haben wir wieder eine Mama. In diesem Fall wird sie gespielt von Louise Bennett und das ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen Jamaikas, also das ist schon stark. Und ihr etwas bescheuerter Sohn Anulu, der von Cel Borghese gespielt wird, das wird man heute auch nicht mehr so machen. Aber Anulu ist Balabala und ich glaube, auch dafür haben wir doch das perfekte Sample am Start.
Natürlich.
Oder?
Anulu! Americani! Nimichi! Anulu! Kumatu!
Das ist wirklich ganz schwer fragwürdig, aber irgendwie, ich könnte, Anulu nix, Balabala, es geht nicht, ich kann einfach nicht lachen dabei, das geht einfach nicht.
Naja. Wir können unser gemeinsames Lachen, wenn wir nicht mehr zu Wort kommen, immer überspielen.
Anulu, you, Americani, Nimichi, Anulu, Kumatu.
Auch dann, als sie diesen rituellen Kampf da mit ihm machen sollen, der Medizinmann da seine und was er dann da, als er den dicken Larry macht und sich auf den Kampf vorbereitet, ich könnte mich totlachen. Es ist so dumm, aber es ist so falsch und es ist trotzdem lustig. Ja. Kann es nicht anders. Naja, diese Insel wird immer von Piraten überfallen, die dann die jungen und schönen Frauen entführen. Und auf der Insel lebt auch noch ein Japaner, der nicht weiß, dass der Krieg vorbei ist. Das ist Kamazuka. Und ja, irgendwie verstrickt sich das Ganze dann so, die Schatzsuche. Sie helfen den Eingeborenen, die Piraten zu vertreiben. Und ja, so gibt's halt nette Schlägereien und Schatzsuche. Und das Ganze auf 108 Minuten, also auch nicht unbedingt kurz, aber irgendwie passiert hier auch eine Menge. Und hier passiert vor allen Dingen eine Menge, was mir immer im Kopf geblieben ist. So, also alleine, als sie diesen Panzer anlassen mit dem Pitilor und so, das sind alles so blöde Sachen, die ich mit 7 Jahren gehört habe und nie wieder vergessen habe. Mhm. Das ist schon echt ein Highlight.
Ja, das ist so übertrieben politisch inkorrekt. Ja, ja. Also, weiß ich nicht.
Das ist echt krass.
Wenn man da wirklich ernsthafte Bedenken hat, dann hat man Bogen auch, glaube ich, viele Definitiv. Andere Probleme.
Ja, aber diese Figur von Kamazuka, das basiert auf einem realen Vorkommnis, denn es gab wohl einen Herrn, der Onoda Hiro hieß, der Anfang der 70er für Schlagzeilen sorgte, weil er bis dahin noch nicht mitbekommen hatte, dass der Zweite Weltkrieg eigentlich gar nicht mehr stattfindet und auf der philippinischen Insel Lubang stationiert war. Also der hat sich auch einfach geweigert anzuerkennen, dass der Krieg vorbei ist. So, für ihn war das einfach immer noch ein Ding.
Angelehnt an das gibt's ja, glaube ich, auch die ein oder andere Verfilmung.
Ja.
Mir fällt bloß kein Titel gerade ein.
Nee, mir auch nicht so richtig.
Mach mal ein eigenes Special darüber.
Ja. Leute, die sich weigern anzuerkennen, dass der Krieg vorbei ist. Ja. Aber dann sind wir beim AfD-Special wahrscheinlich. was hier ganz, Und hier haben wir ausnahmsweise mal was Komisches, denn hier war in der Originalsynchro, haben sie diesem Kamazuka dann halt von seinen alten Kriegskameraden, da fragt er halt, was aus denen geworden ist. Und die hießen halt so Lieutenant Toyota, Feldwebel Kawasaki und so. Das haben sie halt in der deutschen Synchro nicht drin. Denn da waren die Markenrechte leider wohl geschützt oder durften nicht verwendet werden. Deswegen heißen die hier Sunili und so was. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Ja, dafür gibt es die Puffin-Marmelade zu kaufen. Die gibt es bei einer Münchner Firma. Also die kann man tatsächlich bestellen, so wie man echt eine Menge bestellen kann. Es gibt auch so Bud Spencer und Terence Hill Whisky und so ein Kram. Also du kannst wirklich jeden Blödsinn von den beiden bekommen. Das ist schon krass. Ja, und hier, ich habe es eben mal erwähnt bei der Synchro, Bud Spencer hatte zwei Stimmen, nämlich Arnold Marki und Wolfgang Hess. Und das ist hier ein bisschen verwirrend, denn der Chef der Piraten wird von Arnold Marki synchronisiert. Und Bud Spencer dann von Wolfgang Hess. Und deswegen hast du hier beide Bud Spencer Stimmen in einem Film. Das ist ein bisschen verwirrend, aber naja. Der ist auf jeden Fall auch eine absolute Eins, der Piratenchef Kador, der wird von Claudio Ruffini gespielt, der ist, macht auch richtig Bock, aber auch durch die Stimme, ey, das ist schon geil. Und ich lache mich jedes Mal tot, wenn ich diesen Typen mit seinen Kopfhörern sehe, der da auf seinem Walkman irgendwie Mucke hört. Und da sind auch diese Sprüche dabei, der nicht zuhört und der Chef dann so, was ist mit ihm? Ja, Mann im Ohr. So, es ist einfach so dämlich, aber das kenne ich seit Ewigkeiten. Das ist einfach meiner Kindheit. Also wenn einer nicht zugehört hat, weil er irgendwie einen Kopfhörer im Ohr hatte, in der Schule war das damals oft ein Ding, dann hast du halt, ja, einen Mann im Ohr. Ja. Den Film habe ich sehr, sehr oft gesehen und deswegen ist davon auch echt viel im Kopf. Mhm. Und auch hier natürlich wieder so die jungen Damen hier, die Inselschönheiten, die Töchter von Mama. Ja, wie sie eben bei dir, bei den Siedlerinnen waren oder bei den Mormonen, auch hier wieder recht schlichte Rollen, nennen wir es mal so, sehen gut aus und müssen ein bisschen schöne Augen machen. Wie findest du denn den Film? Stört dich die politische Inkorrektheit oder hast du sie eher gefeiert?
Ich feiere das total, ja. Ich finde es ja irgendwie schade, dass heutzutage sowas eigentlich nicht mehr gemacht werden kann. Gut, gibt natürlich viele Gründe, warum nicht, aber ey, das spiegelt irgendwie so den Zahn der Zeit von damals immer noch wieder. Ich feiere das total.
Ja, ich auch. Also kann ich mir auch nicht helfen. Es tut mir echt leid, aber es ist einfach so lustig.
Der Film ist auch wieder so vollgepackt mit Sprüchen. Also eigentlich muss, wenn man die Zeit hat, ja, kann man sich, glaube ich, auch direkt zweimal hintereinander angucken, um auch wirklich alle Sprüche möglichst mitzubekommen, weil manches geht ja dann doch irgendwie unter. Ja? Das wird manchmal so dahingerotzt in der Schnodder-Synchro. Ja. Ich hab in Vorbereitung auf die Samples einfach nochmal eine Website, da gibt's ja auch ohne Ende Websites, ja, über die ganzen bekannten Sprüche. Ey, allein beim Durchlesen musste ich halt lachen. Ja, da hast du nochmal komplett geballt diese Dialoge, die mich im Film zwischendurch zum Lachen haben gebracht, aber ey, wenn du dir das hintereinander weg durchliest, Alter, ich konnte nicht mehr.
Ja, ich mag auch so super diese Zusammenschnittvideos bei YouTube. Gucke ich mir auch voll gerne mal einfach mal zwischendurch, ohne den ganzen Film zu sehen, an, was einfach so geil ist. Ja. Es ist nicht nur ein Stück Kindheit, es ist leider Gottes, weil es auch aus der Kindheit ist, irgendwie humorprägend bei mir gewesen. Ganz zur Freude meiner Partnerin, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Ich glaub, da gehen die nicht so gut rein.
Augenfällig. Guck mal, bei dem T-Shirt, was ich ja heute extra für die Folge, obwohl wir kein Video haben, angezogen habe, ja. Man sieht Bud Spencer und darunter Kulturerbe. Man kann es vielleicht tatsächlich so bezeichnen. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall.
Ja, ist es. Es ist für mich auch und ich glaube für sehr viele andere auch. Mhm. Mich wundert es auch total, dass, also es gibt ja immer diese Classic-Cinema-Reihe und so und Filmklassiker. Warum kommt davon keine im Kino? Ey, ich verspreche dir, mach hier eine Vorführung von Bud Spencer und Terence Hill, der Saal ist voll. Der explodiert.
Auf kannst jeden Fall.
Das ganze Kino mit Bud Spencer und Terence Hill füllen. Ja. Ich auf jeden Fall hingehen. Mhm. Ja, hier haben wir tatsächlich mal einen Film, der ein Einspielergebnis hat, weil er natürlich einen US-Start hatte.
Mhm.
20.000 US-Dollar ist jetzt nicht besonders viel. Ist aber vermutlich, also es ist wieder halt nur Amerika und Kanada, das Gros kommt aus Europa, aus Deutschland. Und das ist hier halt nicht enthalten, deswegen ist das wahrscheinlich wenig repräsentativ. Ja, dann will ich mal die Zahlen raushauen, wa?
Hau raus.
IMDb bei einer 7,1, sehr schön, kein Metascore. Letterboxd ist bei einer 3,4 und ich wieder bei einer 8,5, wie eben.
Na, und ich auch wieder nur einen halben Punkt darunter, bin bei einer 8.
Na cool, aber heute haben wir es wirklich, dass wir immer nur einen halben Punkt auseinander sind.
Das schaffen wir schon noch, haben wir noch zwei Filme.
Ja, mal gucken. Denn du hast ja jetzt erstmal etwas ernstere Töne, nämlich den eben erwähnten Film, der etwas spaltet. Und bestelle ich doch an dieser Stelle mal lieben Gruß, weil es hier ja zwei Fassungen gibt. Liebe Grüße an Zero Famous. du magst ihn leider nicht. Ich kann das sogar verstehen, aber es liegt bei mir eher weniger an der Comedy-Fassung. Deswegen liebe Grüße dahin. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, der Mann hat einen eigenen Podcast zum Goldjungen, wo er Interviews mit anderen Podcastern führt. Immer so eine halbe Stunde bis Stunde. Cooles Format. Hört da mal rein.
Wie viel Punkte hat er mal vergeben? Einen dieser hier?
Nee, drunter.
Drunter?
Ich glaube, es ist ein halber Stern. Ja, ja. Also der hat da arge Probleme. Da müssen wir wohl mal 1:1 drüber reden.
Stammt von ihm zufällig das Zitat?
Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.
Davon bin ich überzeugt.
Ja, vielleicht.
Also ich muss ja sagen, ich habe eine Menge auch wieder dazugelernt beim Gucken der Bud Spencer und Terence Hill Filme. Ich hatte nämlich immer massive Schwierigkeiten, was zu unterscheiden. Ja, obwohl ich in Kreuzberg, Berlin aufgewachsen bin, ja, mir wurde diverse Male was untergejubelt. Aber dank eines Films, der noch kommt, ja, kann ich endlich das hier unterscheiden.
Ihr werdet lernen, was der Unterschied ist zwischen Marihuana und Petersilie.
So, wisst ihr Bescheid.
Das erste ist zum Kochen, das zweite zum Rauchen.
Genau. Ja, aber ich springe jetzt mal historisch ein bisschen zurück. Du hast es ja schon erwähnt. Wir springen zum ersten Film der beiden, was als Duo konzipiert wurde oder wo beide mitgespielt haben in der Hauptrolle, was vielleicht gar nicht so ganz ursprünglich konzipiert wurde, weil hier gab es eine kleine Fügung des Schicksals, nämlich Peter Martell war hier für eine der beiden Hauptrollen vorgesehen, auch italienischer Schauspieler. Der hatte sich aber zu Beginn der Dreharbeiten den Fuß gebrochen und dann musste leider Terence Hill einspringen, ja, und hat dann hier erstmalig direkt Bud Spencer getroffen und somit hat der Film natürlich kleine Geschichte geschrieben. Ja, nach Hannibal, der erste richtige Film mit den beiden. Gott vergibt, Django nie. So war der offizielle Filmtitel, als er dann auch erstmalig in Deutschland im Kino lief. 1969 wurde er so synchronisiert, 1967 wurde er produziert und du hast es schon erwähnt, ja, es gibt eben die besagte Comedy-Synchro. Die hat nochmal 9 Jahre auf sich warten lassen müssen, während bei der ersten Synchro Terence Hill von Reinhard Glemnitz gesprochen wurde und Bud Spencer von Benno Hoffmann, gab es dann nachträglich 1978 die Synchro von Thomas Danneberg und Bud Spencer wurde von Martin Hirte gesprochen.
Stimmt, da war nochmal eine andere Stimme.
Genau. Und ganz interessant, weil hier die Figurnamen dann auch verändert wurden. Ja, in der ersten Fassung war Terence Hill noch Cat Stevens. Ich muss schmunzeln. Geil. Jeder, der musiktechnisch natürlich unterwegs ist, er hat da ein anderes Bild vor Augen. Und Bud Spencer war hier Hutch Bessie. Und in der späteren Synchro-Fassung war es dann Django und Dan. Und egal, die beiden Figuren haben dann auch den Startschuss gemacht für quasi eine Trilogie, die mit Zweifeln Ave Maria und Hügel der blutigen Stiefel oder in der Comedy-Variante Zwei Hauen auf den Putz fortgeführt wurde. Ja, das Ganze war eine italienisch-spanische Koproduktion, was jetzt auch nicht so untypisch ist für die 60er Italo-Spaghetti-Western-Filme. Regie hatte hier auch nicht so ein wahnsinnig Unbekannter geführt, Giuseppe Colizzi. Der ist leider schon 1978 gestorben, hat aber davor auch eben diese besagten beiden Filme gedreht, vier für ein Ave Maria und Hügel der blutigen Stiefel und auch nochmal dann ein paar Jahre später zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle mit den beiden. Er hatte sich auch für Story und Drehbuch verantwortlich gezeichnet, neben, oh Gott, einem Herrn Mollo. Entschuldigung, ich kann spontan den Vornamen nicht aussprechen. Der hier aber keine Credits im Vorspann bekommen hatte. Der war jetzt auch nicht so der Bekannte. Aber hier nochmal die Brücke zu Lieberfilms. Ja, wir hatten es bei Hannibal erwähnt. Der hat nämlich noch nur sonst die Cobra geschrieben. Oh, ja, was man alles beim Recherchieren so rausfindet.
Eine Menge.
Ja, na, ich saß dir da. Wer hier noch mitspielt, ich erwähne es jetzt einfach schon mal, weil der war für mich auch ein absoluter Sympathieträger, obwohl er eigentlich den Gegenpart zu den beiden spielt. Ja.
Das ist mein Highlight hier.
Ey, voll, oder? Frank Wolf, Amerikaner, den man vor allem natürlich auch aus artverwandten Rollen Westernrollen kennt, Leichenpflastern seinen Weg. Du hast ihn erwähnt, von Sergio Corbucci. Oder wir hatten ja auch schon mehrfach Spielmitglied von Tod. Auch da hat er mitgespielt. Alter, die Locken, so wie er den mimt, genial. Er spielt hier Bill San Antonio. Auch eine lustige Figurenname. Ansonsten spielt hier noch Gina Rovere, die Rose. Die kennt man möglicherweise aus Catch 22 oder viele Jahre später im Oscar-Gewinner Das Leben ist schön. Vielleicht kurz zum Inhalt.
Der ist nämlich, auf dem Schirm noch, ich weiß, dass das in einer der Dokus drin war, das basiert ja irgendwie, ach genau, das basierte doch auch hier auf diesem Kinderbuch, der Hund, die Katze und der Fuchs.
Oh,
ne?
Das weiß ich nicht. Da weißt du
ja, genau, das ist nämlich das Kinderbuch und daran sind auch die Figuren angelehnt, weil du hast halt mit Cat Stevens halt die Katze, du hast mit Frank Wolf, der ja rothaarig ist, den Fuchs und mit Bud Spencer halt den Hund, weil er so ein treuer Typ ist. So. Also, okay. Und weil der Hooch heißt, das passt ja auch ganz gut, das ist ja auch ein Hundename, ne? Scott und Hooch und so, wer weiß.
Ja, stimmt.
Das fand ich in der Doku sehr interessant, wusste ich bis dato auch noch nicht.
Nee, hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm. Cool, dass du es erwähnst. Da
irgendwie kurz erwähnt.
Ja, der Film fängt erstmal mit einer brutaleren Tonalität an. Man sieht nämlich einen Menschen am Bahnhof warten, staubiges Örtchen, viele Familien stehen da. Man sieht noch irgendwie so einen Plastikfußball auf die Gleise rollen. Gut, ein einziger, ein kleiner Makel in dem Film. Kann man gut drüber hinweggucken. Der Zug fährt ein und da ändert sich dann gleich das Bild, weil niemand steigt irgendwie aus, sondern im Gegenteil, alle, die man sieht, haben Kopfschuss, wa? Also da war jemand treffsicher, alle hingerichtet, bis auf einer, der noch so gerade letzten Hauch ausatmet und letztendlich darüber berichtet, wer dahinter stecken kann. Aber nicht nur Passagiere waren halt an Bord, sondern auch $300.000 in Goldmünzen. Also hier haben wir auch wieder eine 300. Damals aber, glaube ich, auch verdammt viel Kohle.
Jo.
Und hier haben wir dann eben besagten Hutch oder Dan, der für eine Versicherung Detektiv halt hergibt. Und dann durch diese Aussage von dem letzten Passagier, der dann auch gleich dahin verstirbt, sich an die Aufklärung macht und da dann eben die Unterstützung von seinem alten Freund Django oder Cat Stevens, gespielt von Terence Hill, benötigt, den man aber erstmal in der kleinen Einführung an einem klassischen Pokertisch sieht. Und da markante Unterschiede. Ich habe mir vielleicht schon mal Sprung nach vorne. Ich habe mir den Film nämlich in zweifacher Ausführung dann angeguckt. Auf Blu-ray gibt es nämlich praktischerweise zwei Fassungen. Einmal die italienische Langfassung, die erst viele Jahre später in Deutschland auch veröffentlicht wurde, die dann aber die Western-Synchro auch an Bord hat. Die fehlenden Stellen sind Omu, italienisch mit deutschen Untertiteln, und die Comedy-Synchro. Du hast schon einen Namen erwähnt, glaube ich, ne? Zwei vom Affen gebissen. Ja, also so lief der Film dann auch immer wieder im Fernsehen. Und wenn man den Film halt so mal gesehen hat, dann ist das die Comedy-Synchro. Ich hatte schon erwähnt, mit Thomas Dannenberg und Martin Hirte als Synchronsprecher. Und die habe ich mir beide angeguckt, um einfach mal einen direkten Vergleich zu haben. Und erst habe ich mir die ernstere Fassung angeguckt. Ja, da sieht man auch gleich sofort einen Unterschied dann bei dem besagten Pokerspiel. Ja, der Anfang mit dem Zug ist noch relativ ähnlich oder gleich. Aber im Pokerspiel, das ist echt Unterschied wie Himmel und Hölle. Welche Fassung hast du denn gesehen, Dennis?
Ich habe jetzt die Comedy-Fassung gesehen, aber ich kenne beide. Mhm. Ich habe aber jetzt die Comedy-Fassung bevorzugt, auch wenn die noch nicht so super lustig ist wie die späteren Filme von denen. Die ist, ich würde fast sagen, die hat einfach nur eine leichtere Tonalität und ein, zwei Sprüche, aber die ist halt noch nicht so komplett ja, drüber, total. Wie das, was danach kommt.
Absolut, absolut. Ja, ich hatte auch gehofft, dass es da irgendwie eine nachträgliche Synchro gibt, die noch lustiger ist, aber ja, hält sich trotzdem für mich ein wahnsinniger Unterschied zwischen der deutlich ernsteren ursprünglichen Synchro und dann der 9 Jahre später erschienenen. Ja, letztendlich führen die Spuren auf den Überfall auf, wir hatten schon einen Bill San Antonio, der eigentlich tot geglaubt wurde von Django, weil er ihn eigentlich mal erschossen hat, aber er versucht sich dann daran zurückerinnern und Zweifel kommen auf, dass er ihn tatsächlich abgeknallt hat. Und auf den treffen die dann natürlich bei, ich nenne es mal, ihren Ermittlungen. Ja, und so spinnt sich das dann weiter zusammen. Also auf dem Drehbuch, auf dem Papier her, deutlich ernstere Geschichte, klassische Western-Story, würde ich mal sagen. Und erst die Comedy-Synchro macht das Ganze dann für mich nochmal unterhaltungswerter. Wie präsent hast du die ursprüngliche Synchro?
Gar nicht mehr eigentlich. Ich weiß nur noch, und das hat sich, glaube ich, auch vermutlich nicht geändert, selbst wenn ich beide gesehen hätte, dass sich die Synchro-Story und die Darsteller interessanter finde als den Film an sich, so am Ende, weil ich weiß nicht warum, aber von diesem Film bleibt bei mir nahezu nichts hängen, außer die Anfangssequenz und die Endsequenz.
Ja.
Das ist ganz komisch. Also irgendwie so ab dem Pokerspiel habe ich einen Blackout, dann habe ich irgendwie eine Floßfahrt im Kopf und dann habe ich noch das Ende im Kopf, wo die sich, wo da so eine Flinte auf dem Boden liegt. Und dazwischen, also es ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe und es reduziert sich langsam schon wieder auf diese Teile. Also das war das, was ich vor der Wiedersichtung noch wusste und es wird auch in 3 Wochen das sein, was ich dann noch weiß, weil
ja, du hast echt das ist storytechnisch jetzt kein, nicht so der Riesenunterschied und optisch vor allem. Ja.
Ja.
Also, ich glaube, zu der Zeit wurden halt echt, man sieht halt viel Staub, man sieht kleine Örtchen mit den typischen Häusern und dann wird halt zwischendurch geballert. Das ist so ganz oberflächlich gesagt. Also ja, ich kann dich da absolut verstehen. Mir ist halt wirklich Frank Wolf, der hier den Gegenpart, den aus meiner Sicht sehr sympathischen Gegenpart spielt. Doch in dauerhafter Erinnerung. Also ich vermute, ich werde mich auch noch in geraumer Zeit immer wieder in ihn erinnern und die Szenen, wo er dann halt mitspielt, ja, in den Auseinandersetzungen, vor allem mit Terence Hill als Cat Stevens. Aber ja, so wahnsinnig viel, vor allem das Ende, bei mir zumindest, bleibt dann auch nicht wirklich hängen.
Das ist übrigens auch ganz witzig mit den Figuren, also mit dem Kinderbuch, das haben sie nämlich auch ein bisschen durchgezogen, wo ich gerade diese Floßfahrt erwähnt habe. Terence Hill hat nämlich zum Beispiel Angst vor Wasser, weil er ist ja die Katze. Und dann muss Bud Spencer ihn ja als der Hund dann quasi ans Ufer befördern.
Stimmt, er springt ja auf seinen Rücken rauf und dann.
Genau. Also das haben sie schon so durchgesetzt, irgendwie das Thema, aber trotzdem so ganz, der zündet halt nicht so, wie er sollte oder könnte irgendwie. Man merkt schon, dass es noch ein Frühwerk ist, da ist das Ganze noch ein bisschen ungeschliffen.
Das stimmt. Ja, spiegeln ja auch irgendwie ein bisschen die Punkte wieder. Ich fand hier markant, was sich vielleicht auch eingebrannt hat und für viele wahrscheinlich dann auch, das aufgrund des staubigen Aussehens die stahlblauen Augen von Terence Hill halt umso mehr ins Bild stechen, ja. Also ja. Das ist schon irgendwie sehr sympathisch. Er kommt gleich schon sehr prägend rüber. Also man, von nicht ungefähr her, hat der eigentlich dann quasi die Duo-Karriere eingeläutet, der beiden.
Ja.
Jo, ich würde Punkte raushauen.
Das machen wir gerne.
6,2 bei IMDb. Letterboxd eine 3,2. Und für mich war es wirklich großer Unterschied, ja, zwischen den Synchronfassungen. Vorzugsweise
musst du wohl
die.
Mittelwert geben.
Nee, ich mach einfach die Comedy-Fassung, die von mir noch 7 Punkte bekommt.
Das ist sehr gut. Von mir gibt's 6,5.
Ah, wieder einen halben Punkt. Mann, jetzt haben wir noch einen Film übrig.
Auch die Comedy-Fassung.
Ja, okay.
Die andere weiß ich nicht, aber müsste ich nochmal sehen. Ja. Dafür habe ich aber wenig Impuls, das zu tun, deswegen.
Also Minimum ein Punkt weniger von mir. Okay. Dafür.
Ja, dann komme ich mal zu dem Abschluss. Das ist ein Film von 1977, ist der 11. in der Reihe. Das ist 2 außer Rand und Band, der den wunderbar geilen übersetzten Titel hat aus dem Italienischen, die beiden fast flachen Superfüße. Also das ist mal, wenn sie, das hätten sie auch eigentlich auf Deutsch nehmen können, aber es musste immer was mit 2 sein. 2 fast flache Superfüße, aber das hätte sich kein Mensch angeguckt, glaube ich. Deswegen der reißerische deutsche Titel 2 außer Rand und Band. Und auch das ein Film, den ich sehr oft gesehen habe und aus dem mir immer noch viele Zitate hängen geblieben sind. Zum Beispiel, als die beiden auf ihren Mopeds sitzen und nach Kaugummi fragen, was ist das für ein Geschmack? Maulbeerblatt ist für mich immer noch ein Traum und mit seinem komischen Eis, mit Zitrone. Also es sind so ein paar Szenen. Und hier für mich die geilste Umschreibung für Pommes und Burger aller Zeiten. Quetschfleisch mit gestreiften Kartoffeln. Ich liebe das alles daran einfach. Ja. Aber ich hau erstmal raus, worum es hier geht, denn das ist ein ähnliches Konzept. Also hier haben wir übrigens einen der Filme von Enzo Barboni, den wir ja eben schon bei Die Rechte und Linke Hand des Teufels hatten. Welche der noch gemacht hat, hatten wir da ja schon aufgezählt. Also auch hier sind wir wieder zu Hause und er war als Ibi Klatscher gelistet. Deshalb darf man da nicht durcheinander kommen. Aber in EB steckt ja sein Originalname Enzo Barboni drin. Kann man sich gut merken. So, denn wir sind hier am Anfang im Hafen von Miami. Und hier treiben sich durch Zufall auch unsere beiden Hauptcharaktere, Wilbur Walsh, das Bud Spencer ist, und Matt Kirby, Terence Hill, rum, die da zufällig ineinander laufen und auch beide zufällig demselben Chinesen begegnen. Und beide geraten nacheinander an das Gangstersyndikat, was hier quasi im Hintergrund operiert. Und wie ich es eben schon bei 4 Fäuste für ein Halleluja erwähnt habe, auch hier geraten die Gangster erst an den einen, der zerstört ihr Auto, dann an den anderen, der zerstört ihr neu geholtes Auto. Also das eint sie und dann, glaube ich, nochmal gemeinsam an beide. Also das, die treffen häufiger aufeinander und die Autos, die sie ranschaffen, gehen hier sehr oft kaputt.
Ey, auch hier wieder, ich hab's ja gefeiert, Alter. Fängt ja erstmal mit Bud Spencer an, der einen Job will.
Ja.
Und eigentlich provoziert er die Situation heraus, um sie dann zu verdreschen.
Ja. Ja, denn er spricht hier unseren Antagonisten eigentlich an, Curly, also Fred Klein heißt er eigentlich, und der wird gespielt von Luciano Catenacci. Und den kann man auch noch in 2 sind nicht zu bremsen sehen. Den werden wir vielleicht also nochmal wiedersehen. Aber der hat primär auch so in Jolly mitgespielt, Short Night of Glass Dolls oder Kill Baby Kill. Also der war eher in Genrekreisen bekannt. Und der wird hier halt immer angequatscht. Das ist halt Chefe oder Chefchen. Auch das zieht sich durch viele Bud Spencer Filme, dass der Chef so genannt wird. Das hat man auch in anderen Filmen noch, wo der Boss immer Chefchen genannt wird. Was natürlich auch irgendwie schon mal eine Komik für sich ist. Ich möchte auf der Arbeit, glaube ich, auch nur noch Chefchen genannt werden. Naja, auf jeden Fall hauen die dann aus dem Hafen ab und möchten oder wollen in Zukunft einen gemeinsamen Schatten werfen und arbeiten zusammen, denn die haben den großartigen Plan, einen Supermarkt zu überfallen. Blöderweise ist der Hintergang vom Supermarkt aber gar nicht so sehr der Supermarkt, sondern auch noch das Verwaltungsbüro der Polizei. Und so stürmen sie ohne Pistolen, nämlich nur mit den Händen in der Tasche oder unter der Mütze in das Polizeibüro rein. Ja, mit den Worten, glaube ich, Hände hoch, das ist ein überaus gewöhnliches Bürogebäude oder was sie da sagen. Also das ist das Überfall kommt da nicht mehr raus, da musste ich auch schon gut lachen. Ja, und weil sie nicht so recht wissen, wie sie das erklären sollen, was sie da machen, sagen sie dann spontan, dass sie sich für eine Ausbildung bei der Polizei bewerben möchten. Weil sie nämlich die beiden Motorradcops, die da reinkommen, vorher auch schon mal am Burgerladen gesehen haben und auch am Supermarkt. Ja, und die lassen sich nicht lang lumpen und bringen sie gleich nach nebenan ins Büro von Cap McBride. Und der sagt das berühmte Zitat, was du gerade hattest.
Ihr werdet lernen, was der Unterschied ist zwischen Marihuana und Petersilie.
Endlich wissen wir, was man bei der Polizei lernt. Er macht ja noch ein paar andere Ansagen, ja, was man da alles lernt und welchen Wochenlohn man bekommt. Ich glaube, 250 Tacken waren es dann und so weiter.
Ja. Und wer nicht weiß, wer David Huddleston ist, es ist Jeffrey Lebowski. Also den kennt man definitiv. Und der hat auch noch in anderen großartigen Filmen wie Postal zum Beispiel mitgespielt. Nein, aber Blazing Saddles war noch dabei, The Producers, also der hat eine geile Vita.
Du kannst jetzt nicht die Querverbindung zu unserem Uwe Boll Special tilgen.
Natürlich, hier. Postal ist Hammerfilm. Ja. Der spielt hier halt den Captain und den finde ich auch sensationell. Mhm. Matt Kirby ist hier sein Lieblingsjunge, weil der natürlich vorbildlich ist. Und Wilbur ist so der unrasierte Dicke, der gefällt ihm nicht. Das ist schon ganz geil. Und auch die Szene, als sie dann da reinkommen und er so deren Akte durchgeht und bei denen dann halt so Straffälligkeiten sieht, was sie in der Vergangenheit so gemacht haben. Kommt es auch zu dem einen oder anderen ganz witzigen Dialog. Und dann beginnen die halt ihre Polizeiausbildung, was mal mehr oder mal weniger gut klappt. Und allein die Testverhaftung, die Bud Spencer mit dem Typen im Auto machen soll, wo man halt erst sagen soll, ja, bitte steigen Sie aus dem Auto aus und Hände aus dem Fenster und so. Und er holt ihn ein, macht damit die Tür auf, knallt ihm die Tür vors Schienbein und bindet ihm die Hände durch sein Bein und schmeißt ihn auf den Boden. Es war schon eine sensationell kreative Verhaftungsmethode.
Das ist aber so lustig, Alter. Eigentlich sind sie kurz davor, angezielt zu werden, aber dann, wie die Situation so will, ja, haben sie dann irgendwie doch jemanden hops genommen, der schon lange gesucht wird und dann sind sie auf einmal wieder die Helden. So geil, Alter.
Ja, das ist so geil. Das zieht sich auch von Anfang an durch, weil am Anfang, als sie eigentlich die Cops von dem Supermarkt weglocken wollen, faken sie ja einen Polizeianruf und schicken die Cops halt weg in die Nähe zu einem Juwelierladen oder so. Ja. Und als sie dann in dem Verwaltungsgebäude der Polizei sind, kommen diese beiden Cops halt rein und haben halt irgendeinen ganz gesuchten Typen gefasst, der da zufällig war. Und also
so genau, der den Juwelierladen halt ausrauben wollte. Ja.
Also zieht sich das dann halt auch durch. Ja, aber weil das Ganze an Story noch nicht reicht, gibt's noch einen Nebenplot. Denn als sie dann so an einer Tankstelle sind und wo es gerade auch mit den Kaugummis ist, da sieht Terence Hill eine junge Dame. Sie soll Chinesin sein, heißt Susie Lee, wird aber von Laura Gemser gespielt.
Jawohl.
So, und da war ich das erste Mal enttäuscht von IMDb, denn die steht da nicht mehr im Cast.
Ach wow, krass.
Bei Letterboxd steht sie drin.
Ja.
Fuck you, IMDb. Wie kann man Emmanuel himself unterschlagen? So geht's ja nun nicht.
War ja auch nicht die erste Rolle, wo sie mal nicht ausgezogen irgendwo mitgespielt hat.
Das ja, ist krass. Kaum hat sie nur noch ihre Klamotten an, erkennt sie keiner mehr, oder was?
Anscheinend. Das ist sehr krass.
Ich habe mich sehr gefreut.
Ja, ich mich auch.
Ist natürlich wieder fragwürdig, ob sie Chinesin sein kann, aber nein, okay. Naja, die bittet auf jeden Fall, die machen dann eine kleine Stadtrundfahrt und möchte nach Hause, weil sie Einkäufe dabei hat. Und sie bittet dann Terence Hill noch hoch und er sieht halt, oh Mensch, hier große Familie und große Familie wartet halt auf den Ernährer. Ja, leider haben sie in der Polizeiausbildung schon festgestellt, dass ein Chinese am Hafen ermordet wurde, der nämlich der, den wir am Anfang schon gesehen haben, der den beiden geholfen hat. Und wie es der Zufall so will, ist das natürlich der Ernährer dieser Familie und so verdingen sich dann Wilbur und Matt darin, dieser Familie zu helfen und aufzuklären, wer denn wohl diesen armen Mann ermordet hat. Und gleichzeitig nehmen sie es natürlich noch mit dem Gangstersyndikat von Curly auf. Und ja, und dem wild gewordenen Geronimo. Und das ist auch eine Szene, die ist auch im Kopf hängen geblieben. Der Geronimo ist halt so ein Ja, er möchte gerne ein Apachenhäuptling sein, glaube ich. Und ja, ist Luciano Rossi. Den kennt man unter anderem aus Django oder City of the Living Dead, aber auch aus Die rechte und linke Hand des Teufels. Also auch kein Unbekannter im Bud Spencer und Terence Hill Kosmos. Und der macht das auch schon sensationell gut. Ja, alleine wie die Szene eingeführt wird, so mit den Trommeln und so, finde ich schon immer geil. Man könnte dem Film hier, wenn man wollte, vorwerfen, dass er zu lang ist, weil er mit 115 Minuten hat er doch schon einiges auf der Uhr. Aber er hat so seinen Charme, kann man sagen. Ja, also mir gefällt der nach wie vor ziemlich gut. Du hattest den jetzt das zweite Mal gesehen oder hast du ihn auch schon häufiger?
So viel häufiger auf jeden Fall nicht. Lass es vielleicht jetzt das dritte Mal gewesen sein. Ja, so okay. Viel hatte ich nicht mehr in Erinnerung, was da aufkam.
Ja, wie hat der für dich funktioniert?
Super. Ich meine, das Coole war halt da auch direkt der Einstieg. Ja, man sieht in der Luftaufnahme Miami Anfang der 80er.
Ja.
Und war halt mega spannend, weil du siehst ja zwischen den Interstate oder Highway mehrspurig noch einzeln die kleinen Häuser, ja, so Einfamilienhäuser, wo dann wahrscheinlich zu der Zeit einfach schnell gebaut wurde. Und auch Miami Beach, ja, da siehst du noch die Bullen im Meer, sieht man schon lange nicht mehr. Auch die Promenade sieht ganz anders aus. Die haben ja so einen Fußgängerstreifen, wo man lang spazieren kann. Ja, da war ja dann direkt Strand und dann so die Hotelgebäude. Mhm. Und das fand ich halt so zum Einstimmen schon mal für mich mega. Und dann geht's natürlich auch gleich los mit der Mucke von hier wieder, oh Mann, Alter, mit Oliver Onions und die Sprüche, ja, dass Bud Spencer hier eine Klosettmacke zum Beispiel hat.
Oh ja.
Also wieder so drüber, Alter, ich hab das gefeiert. Ich hab das wieder von Anfang bis Ende gefeiert.
Aber geil, also auch am Anfang, ist nämlich ein geiler Trivia-Fact, im Vorspann, den gerade erwähnt hast, sieht man das Fontainebleau Miami Beach und das kennt man ja aus Goldfinger. Also,
ja, stimmt. Ja.
Das ist schon sehr prägnant und ich glaube, zwei sind nicht zu bremsen. Der spielt am Anfang, meine ich, auch irgendwo da in der Gegend oder zwei bärenstarke Typen, einer von den beiden. Mhm. Ich glaube, zwei sind nicht zu bremsen, aber da kommen wir ja nochmal zu, denke ich.
Bestimmt.
Ja, aber geil, dass du den auch noch gefeiert hast, weil ich fand es auch wieder großartig hier und die Sprüche sind allesamt geil. So, das macht hier nochmal.
Ja, du hast ja auch den Cast erwähnt, ja, passt gut zusammen, eine gute Mischung. Vor allem der Captain, also das passt echt wie die Faust aufs Auge.
Ja, also der macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß und der hat auch zwei sehr prägnante Prügelszenen, vor allem das Ende in der Bowlingbahn, also das dürften auf jeden Fall viel noch in Erinnerung geblieben sein, aber ja, da gibt's sehr viele prägnante Prügelszenen, zu denen wir gleich nochmal kommen werden. Aber ich würde jetzt erstmal hier nochmal die
Punkte
raushauen.
Wie viele Sekunden dauert es denn noch bis zur Prügelszene? Eher so viel? 4 Sekunden oder eher 30 Sekunden?
30 schaffe ich. IMDb 7,1, Letterboxd 3,4, von mir eine 8,0.
Jawohl, sehr schön. Oh, jetzt muss ich schnell umswitchen. Fuck. Mann.
Ja, ja.
Haben wir es doch noch beim letzten Film geschafft, dass wir gleiche Punktzahl haben. Von mir auch eine 8,0.
Sehr schön. Ja, und wie angeteased, die 30 Sekunden habe ich jetzt dank des Samples überschritten. Aber wir haben natürlich eine Top 3 mitgebracht. Und wie könnte es anders sein? Bei der ersten Folge Bud Spencer und Terence Hill muss die Top 3 sein. Die geilsten Prügelszenen in Bud Spencer und Terence Hill Filmen. Das geht ja nun nicht anders.
Ja.
Da muss ich jetzt mal eben doch glatt mal meine Tabelle wechseln, denn die habe ich mir woanders notiert.
Ja, dann mache ich den Übergang, vielleicht den Start einfach.
Dann
ja.
Mach mal den Start, ich schaue nach, wo ich es mir notiert habe.
Ich habe an dritter Stelle einen Film, den wir heute nicht besprochen haben, den wir aber, der prädestiniert wäre für eine der nächsten Episoden zu dem Duo. Und zwar aus dem Jahre, nee, ich fange anders an. Ich erwähne kurz die Szenerie, ja, Auto fährt einfach mal in Flur und Treppe runter. Und da
mit
halt
Luftballons?
In so einem, ja, ganz genau. Wir haben natürlich Potenzial, dass wir Überschneidungen haben. Ja. Wir haben ja oftmals einen ähnlichen Geschmack. Das fände ich so lustig, dass dieses Auto halt in dieses Bällebad haufenweise Luftballons umseht. Ja, Bud Spencer und Terence Hill steigen aus und denen gegenüber steht halt quasi eine Armee an Ganoven in einer Reihe. Man sieht sofort jedes Gesicht, was gleich Dresche bekommt. Und das habe ich einfach so gefeiert. Allein was halt mit den Ballons auch passiert, dass man die Leute teilweise nicht mehr sieht, dass Terence Hill sich einen Ballon schnappt, ja, und so dann einem halt gegenhält und den immer wegzieht und wieder eine Schelle verteilt. Feiere ich sehr. Ziemlich stupide und simpel, aber repräsentativ für meinen Humor. Deswegen zwei wie Pech und Schwefel mit dieser Prügelszene.
Ja, bei mir auf Platz 3 ist ein Film, den ich heute sogar mitgebracht habe. Denn das ist die Schlägerei am Ende von Zwei Asse trumpfen auf, wo die Piraten, die Frisco-Bande, gemeinsam operieren und alle auf die Insel kommen und man da auch eine Unmenge an Schlägern hat. Und ja, da wird halt alles genommen von Kokosnüssen über Flugzeuge, über Hütten, über Bambusstäbe. Also da gibt's allerlei Waffen und Spaß. Und ja, das ist mein Platz 3, die macht mir heute noch
verstehen.
Sehr viel Spaß.
Also wäre bei mir auf der Top 4, hätten wir eine Top 5 oder eine Top 4. Allein wie die da aussehen, Alter, als wenn die aus dem YMCA von Village People entsprungen sind, aus dem Musikvideo. So ja. Herrlich. Ich feiere so diese geil. Prügelszene auch sehr. Ja, jetzt wird es bei mir ein bisschen langweilig, weil für mich auf der Top 2 ist nochmal eine Prügelszene aus dem Film Zwei wie Pech und Schwefel. Das ist für mich absolut top choreografiert. Ja, die beiden prügeln sich in so einer, ich nenne es mal Trimm-dich-Halle. Ja, so Gymnastikhalle, vielleicht auch für Workout benutzt. Und da wird sich auf dem Barren geschwungen, da kommen diverse andere Gymnastikgeräte zum Einsatz und vor allem ja Terence Hill, der wirklich bis ins hohe Alter körperlich topfit war, was der artistisch auch wieder hinlegt und wie da die Leute irgendwo hingeprügelt werden. Ich feiere diese Prügelszene to the fullest, ey.
Ja, sehr verständlich. Sehr, sehr verständlich. Auf Platz 2 kommt bei mir auch ein Film, den ich heute hatte. Und der, das ist gar nicht mal nur wegen der Prügelei, sondern auch wegen des Aufbaus. Und die spielt in einem Burgerladen bei Zwei außer Rand und Band. Und ja, Terence Hill tut am Anfang so, als wenn er nur auf Krücken stehen kann und Bud Spencer ist taubstumm. Und wie sich die Szene auslöst, auflöst, ist ja so geil. Also es ist einfach nur der Hammer. Und die Schlägerei danach ist auch witzig und dann gibt's noch einen schönen Burger. Also ja, die mag ich sehr und ist bis heute geil.
Ja, kann ich auch sehr gut verstehen. So, meine Top 1 ist jetzt auch mal ein Film, den ich besprochen, mit dem ich mitgebracht hatte. Und zwar die Endszene bei Die rechte und die linke Hand des Teufels. Also das, was ich hatte es vorhin halt kurz erwähnt, die waren ja die Mormonen halt ein bisschen zu viel, haben zu viel Screentime bekommen. Für mich war der Aufbau halt so wahnsinnig cool. Ja, die werden halt ausführlich gezeigt, dass sie halt nicht gegen ihren biblischen Glauben handeln können und deswegen gewaltfrei leben und deswegen auch das zigte Mal von dieser mexikanischen Bande verprügelt werden. Vom Major und seiner Gang halt erpresst werden. Und ich feiere das halt total, wie dann ja, Teile im Film dazu halt der Film, der quasi auf dieses Finale hinsteuert und sich natürlich dann auch die Gang und den Major zusammen mit den Mexikanern zusammenschließen, um halt die Mormonen in die Mangel zu nehmen. Aber was ich halt auch sehr feiere, ist, dass Bud Spencer und Terence Hill wie so in so einem Army-Trainingslager die Mormonen dann doch befähigen zu kämpfen. Und dann gibt's halt auch zwischendurch, gibt's dann auch so ein vermeintliches Bibelzitat, was Jonathan raushaut. Also quasi freigibt, dass jetzt sich die Mormonen doch prügeln dürfen. Und ja, was man dann halt, das ausufernd. Ja, geht ein, ich glaube, ein paar wenige Minuten, diese ganze Prügelszenerie in der Gegend, wo die Holzhäuser aufgebaut werden. Und dann zum Beispiel das auch zum Hören kommt. Ja, oder auch das hier. Und zu guter Letzt auch das hier. Hab ich sehr gefeiert. Meine ganz klare Top 1.
Ja, meine 1 hast du schon genannt, denn das ist die Boxhalle in 2 wie Pech und Schwefel. Denn die, du hast es erwähnt, die Choreo ist brillant.
Ja,
das ist so geil. Das ist für mich die beste Szene, die es da überhaupt nur jemals in einem Film gegeben hat, weil die einfach so geil gemacht ist. In allen Belangen, was für Mitteln die da arbeiten, dass sie alles benutzen, was diese Halle hergibt. Und das ist für mich das Beste, was sie jemals von der Choreografie hingelegt haben. Aber schön, dass wir die beide drin haben.
Ja, cool.
So gut und ist sie also.
Auch nur, ja, voll. Und auch nur eine Überschneidung. Ich hätte jetzt eigentlich zwei gerechnet.
Stimmt.
Cool.
Ja, nur eine Überschneidung. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Haben wir sehr gut gemacht.
Und wer noch immer nicht genug von Bud Spencer und oder Terence Hill bekommen hat, ja, es gibt auch ein Comic und eine Graphic Novel, die man sich geben kann. Dennis, du hast ja die Dokus recherchiert und erwähnt. Und es gibt auch PlayStation-Spiele.
Ja, das ist dann deine Baustelle.
Das ist meine Baustelle. Wobei ich gar nicht auf dem Schirm habe, welche Plattformen insgesamt bedient werden. Ich habe halt zu Hause, ich habe zu Hause 2 Spiele. Eins für die PlayStation 4, da kam nämlich, bin ich jetzt bescheuert. Slaps and Beans ist doch der Titel. Genau, 2017 Slaps and Beans raus. Ach ja, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Für Windows bzw. Mac OS, für PlayStation 4, Xbox One und die Nintendo Switch. Und das habe ich jetzt vergangenes Wochenende mal kurz angetestet. Also deine Erwähnung, dass meine Baustelle ist, führt mich zum Schluss, dass du da noch nicht mal angezockt hattest irgendwann? Okay. Nee,
ich hab sie nicht und ich habe sie auch noch nicht angetestet. Deswegen.
Weißt du, bin ich da. Wie die funktionieren oder wie die aussehen?
Ich habe grob eine Idee, glaube ich, aber so genau nicht.
Ja, dann wie würdest du ein solches Spiel umsetzen?
Ich glaube, es wäre so aus der schräg oben dritte Person.
Passt und dann schon mal.
So GTA-mäßig, dass du rumläufst und klopfst.
Ja. Trifft es ziemlich gut mit so Pixelgrafik natürlich, um so die Nostalgiker noch mehr abzuholen und halt so wirklich sehr Arcade-mäßig angehaucht und auch konzipiert, dass du es zweit spielst. Man kann es auch alleine spielen. Ich habe es, wie gesagt, nur kurz angetestet, vielleicht eine Dreiviertelstunde gezockt, aber ich fand es halt sehr amüsant. Man kann, glaube ich, umso mehr damit was anfangen, wenn man halt die Filme kennt und auch feiert. Ich glaube, so singulär das Spiel, ich glaube, da gibt's bessere Titel, aber ey, so als Buddy-Game funktioniert's halt wunderbar, weil das eigentlich auch einen dazu ermuntert, eine zweite Person ranzuholen. Du hast halt ständig immer den Hinweis, hier Inside Coin für den zweiten Player. Du kannst halt coolerweise aber schnell hin und her switchen und man prügelt sich da halt in so einem Western-Setting mit einer kleinen Story dann durch und ja, kommt halt immer zu einem Bildschirmwechsel, wenn da sich eine neue Szenerie eröffnet. Also hat mich sehr an Streets of Rage zum Beispiel erinnert, was auch so ein Zeit, ich nenne es mal Side-Scroller, Schläger, Arcade-Titel war. Und war anscheinend erfolgreich, weil 6 Jahre später kam dann auch für die besagten Plattformen plus PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X dann der zweite Teil von Bud Spencer und Terence Hill, Slaps and Beans, raus. Das habe ich wiederum aber noch nicht angespielt.
Ja, hast du ja noch was für den nächsten Teil unserer Bud Spencer, Terence Hill-Reihe vor dir. Kurzer Einwurf, falls jemand sich berufen fühlt oder Bock hat, da als Gast mal dabei zu sein, weil er sagt, ey, Bud Spencer und Terence Hill, das ist die größte Nummer für mich, der geilste Scheiß meiner Kindheit oder meiner Erwachsenenzeit, keine Ahnung, was auch immer. Ich möchte da was zu sagen oder habe Bock darüber zu reden, dann sag gerne Bescheid. Liebe kann man ja auch teilen, zumindest Filmliebe. Andere natürlich nicht.
Genau, und Deutsch sprechen wäre angesagt und nicht das hier. Anulu! You! Americani! Nimici!
Anulu! Kumatu! Ja, also Fäpse, tut mir leid.
Ja. Kein Kommentar weiter.
Ja, Erik geht auch nicht, das ist nicht politisch korrekt genug.
Ja,
das
stimmt. Oh Gott.
Kann er nicht. Wenn der Anulu, das geht nicht.
Wenn
nicht
der gut. diese Episode auch wirklich zu Ende gehört hat, dann kriegt er von mir eine Menge Respekt.
Ja, da muss er erstmal durch. Aber ich weiß gar nicht, wie die alle so zu Bud Spencer und Terence Hill stehen. Das wäre mal spannend, weil. Also ich weiß nur von Zero Famous, wie er zu dem einen Film steht, aber mich würde ja auch mal generell interessieren, wie Leute dazu stehen und ob sie da ähnlich verklärte Erinnerungen haben oder.
Du wolltest es ja auch mit deiner Partnerin Miri, glaube ich, noch erwähnen, ne?
Just Ach so, ja. Sie ist nicht. Das ist bei zwei außer Rand und Band passiert, denn sie kam genau in dem Moment rein, als diese beiden Damen, die Bud Spencer und Terence Hill verführen sollen, eine Autopanne haben und Bud Spencer nimmt dann ja die eine Frau so am Hintern hoch und spricht mit ihrem Hintern. Und in dem Moment kam halt Miriam, setzt sich daneben, guckt mich so an, so, Alter, was ist das, was? So, ja, das muss man im Kontext sehen, das ist ein längerer, also, ja, also sie kennt das noch von ihren beiden Brüdern, aber ihr Ding ist es halt nicht, logischerweise. Ich glaube, ich habe auch noch keine Frau getroffen, die das geil fand.
In ihr ging wahrscheinlich der folgende Dialog im Kopf mit dir als Aussagender.
Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.
Davon bin ich überzeugt.
Ja. Also ich bin sowieso der Trottel, aber.
Na gut, geteiltes Leid ist halbes Leid, ist bei mir auch nicht anders zu Hause.
Ja, also wenn was Dummes geschieht, ist es, bin ich's.
Ja.
Also mir passieren immer die dämlichen Sachen. Ich bin so der Typ, der Weihnachten beim Keksebacken den Mixer, der noch angeschaltet war, aus dem Teig gezogen hat und der Teig durch die ganze Küche geflogen ist. Mhm. Dann habe ich den ausgestellt sofort und ich weiß nicht, was in meinem Kopf los war, habe ihn dann wieder angemacht. Und dann ist es nochmal rumgeflogen. Ich sage, Alter, was? Und sie guckt mich halt echt an und die muss gedacht haben, okay, das muss ich mir vielleicht doch nochmal überlegen.
Vielleicht hast du zwei Kräuter miteinander verwechselt.
Ihr werdet lernen, was der Unterschied ist zwischen Marihuana und Petersilie.
Man könnte den Eindruck gewinnen, ja. Naja, aber nicht. Ich verhalte mich einfach nur irgendwie ein bisschen ungeschickt. Manchmal.
Naja.
Naja. Primär in der Küche. Also da habe ich manchmal echt so Blackouts, da mache ich Dinge, da denkt man, ich habe ein IQ von 4.
Jetzt verstehe ich auch, warum wir diese Filme von Bud Spencer und Terence Hill mögen. Ja, weil die Trottel sind da mal andere.
Ja. Das ist ein super schönes Schlusswort.
Ja. Das heißt, ich soll drücken oder was? Oder hast du noch letzte Worte?
Ich hoffe nicht, letzte Worte. ja, aber ich würde sagen, wir sind mit dem ersten Teil durch. Wenn euch das Bock gemacht hat, machen wir natürlich gerne weiter. Wir hätten noch zwei Folgen, die man füllen könnte mit den Werken dieser beiden Herren. Und wie gesagt, wenn sich Gäste berufen fühlen, auch gerne mit Gästen oder Gästinnen, wäre noch spannender. Dann habe ja gerade erwähnt, Miris Ding war es nicht, aber vielleicht gibt es ja irgendwie doch noch weibliche Wesen, die Bud Spencer und Terence Hill cool finden. Schreibt das gerne mal in die Kommentare und ansonsten verabschiede ich mich jetzt zum Essen, denn ich bin seit 5,5 Stunden am Podcasten.
Alter Schwede. Ja.
So langsam ist gut.
Ja, ich kann auch was vertragen und habe ehrlich gesagt auch zwischendurch Appetit auf Bohnen mit Speck. Ich weiß nicht warum bekommen. Mal gucken, was die Küche heute hergibt. Also lass es dir schmecken.
Genau. Schönen Abend, macht es gut. Besten Dank an dich, Dave, wie immer. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, Mann. Wir hören und sehen uns ja übermorgen schon wieder zur nächsten Aufnahme.
Korrekt.
Ihr dürft also gespannt sein. Arrivederci.
Ciao, ciao.